to the Where Is My Weed At podcast.
Ready?
Ready.
Ey, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Es ist wirklich cool, dass wir uns wieder sehen. Leider erstmal nur virtuell, aber ich hoffe, wir können uns bald wieder sehen.
Das hoffe ich doch auch. Ja, es sind verrückte Zeiten, in denen wir uns befinden. Sehr verrückte Zeiten.
Ja, das auf jeden Fall. Und deswegen in dieser verrückten Zeit werden wir auch heute ein bisschen genau passen über Drogenkonsum und Lebensqualität. Und außerdem hast du auch einen THC-Detox gemacht. Also das interessiert mich auf jeden Fall. Chillst du jetzt schon?
Ja, ich habe schon, habe jetzt schon mal leicht angefangen und chill mich so langsam in Stimmung,
sehr würde ich gut sagen. Rauchst du oder vapest du?
Ich vape und zwar Cannabisblüten der Sorte Penelope. Darf man das sagen? Ich hoffe, das ist keine Schleichwerbung.
Nee.
Also THC-Gehalt von 9,3%, CBD von 7,1%, also ein relativ angenehmes und ausgeglichenes Verhältnis mag ich ganz gerne, vor allem den Tag über. Abends eigentlich eher weniger, weil das dann schon eher nochmal wach macht und einem Ideen und Gedanken gibt, die man eigentlich nicht haben kann, wenn man einschlafen will. Aber da wir jetzt hier in der Podcast-Situation sind, hoffe ich, dass es dem Ganzen zuträglich und nicht abträglich ist.
Aber bei dem THC-Gehalt, das ballert wahrscheinlich auch nicht so sehr, oder?
Nee, das ballert in der Tat nicht so sehr. Das kommt aber natürlich auch immer darauf an, wie viel man davon konsumiert und in was für einer kurzen Zeit. Also in den Vaporizer, den ich hier habe, relativ überschaubar von der Menge. Ich glaube 0,06 bis maximal 0,07 Gramm überhaupt. Aber wenn ich das Ding voll mache und direkt auf 180 oder 192 Grad drehe und dann in wenigen Zügen im Prinzip die Dosis leer baller oder leer konsumiere, wie auch immer, dann kann auch ein THC-Gehalt von 9,3% knallen. Aber auf eine natürlich sehr angenehme Art und Weise und kein Vergleich zu einem Cannabis. Ich habe hier noch eine andere Sorte stehen mit 22% THC. Das ist dann natürlich ein anderes Level.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt dann auch passend als ein guter Einstieg zum Thema Drogenkonsum. Also insbesondere das Thema Drogenkonsum in der Freizeit und die Auswirkungen auf die Lebensqualität. Vor allem jetzt wenn man jetzt rückblickend betrachtet während der Corona-Zeit. Ich glaube, klar, man darf Drogen nicht nur während der schwierige Zeit nehmen, aber das macht die ganze Sache auch alles erträglich. Und ich glaube, wenn man auch so während der Corona-Zeit Drogen konsumiert, es macht man auch einfach auch Spaß. Hast du in der Zeit eigentlich viel mehr geraucht?
Tatsächlich ja. Also gerade so im April, gegen Ende April dann auch, also Mitte, Ende April, habe ich auch bei mir gemerkt, dass ich mehr konsumiert habe, auch als ich vielleicht aus medizinischen Gründen hätte konsumieren müssen. Das ist aber generell, finde ich, sowieso ein sehr, sehr schmaler Grat, da zu unterscheiden zwischen rein medizinischem Konsum und Freizeitkonsum. Also selbst wenn man da Grenzen ziehen wollen würde, ich glaube, das wäre sehr, sehr vage. Ich weiß nicht, ob es an den Umständen lag, also Isolation und vielleicht auch berufsbedingte Kurzarbeit und solcherlei Themen, aber auch allein die Tatsache, dass natürlich die sozialen Kontakte noch weiter runtergefahren sind, als sie es vielleicht vorher schon waren. Ich sage noch weiter, weil ein Großteil meines Freundeskreises beispielsweise, der wohnt jetzt hier nicht irgendwie zwei Straßen weiter, sondern teilweise 200-300 Kilometer irgendwie durch Deutschland verteilt und mehr. Mhm. Das heißt, man sieht sich, wenn dann sowieso auch eher in virtueller Natur und klar ein paar Mal verteilt übers Jahr auch, aber selbst das ist ja dann zumindest in der Zeit weggebrochen. Und Ja, was macht man dann? Also es gibt natürlich die einen Leute, die zu Hause rumsitzen und abgammeln, Netflix, Amazon Prime und Disney Plus und was weiß ich nicht noch alles durchbingen von vorne bis hinten und jeden Abend Pizza fressen. Ist jetzt natürlich ein bisschen sehr verallgemeinert. Und dann gibt es die anderen Leute, die haben irgendwie den Drang, ihren Balkon zu verschönern oder irgendwie die Küche zu renovieren oder werden sonst irgendwie tätig. Und dann gibt es auch noch irgendwo was dazwischen, so den Durchschnitt. Da würde ich mich jetzt auch tendenziell eher zu einordnen. Es geht eigentlich eher weder krass in die eine noch in die andere
Okay.
Richtung.
Also,
Und ja.
du meintest ja auch, das ist echt eine dünne Grenze zwischen Freizeitkonsum und auch die medizinische
Absolut.
Konsum. Und
Ja.
ich finde es auch, also da ist nichts Verwerfliches, wenn man sagt, dass man Medizin auch Spaß macht, ne? Also wieso nicht?
Ja, natürlich. Warum nicht? Ja, natürlich, absolut.
Wie stehst du eigentlich überhaupt zu grundsätzlich jetzt, nicht nur Cannabis, sondern grundsätzlich zu Drogenkonsum in der Freizeit?
Das wäre jetzt meine nächste Frage auch nochmal gewesen, also ob du die vorherige Frage auf Cannabis bezogen hast, aber davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen natürlich.
Nee, also eben grundsätzlich zu für anderen,
Ja,
also nicht nur
jetzt,
für dich,
genau.
genau.
Ja, klar. Also generell Drogenkonsum in der Freizeit, auch völlig unabhängig ob davon, ob das Cannabis ist oder Nikotin oder Alkohol, letzten Endes auch alles Drogen, nur weil die letztlich irgendwie legal sind. Macht sie ja nicht weniger gefährlich, das glauben natürlich viele.
Aber reden wir jetzt auch
Ja.
von harte Drogen, also jetzt auch Kokain, Mushroom, Psychedelika, LSD und so weiter, also grob.
Heroin, Crystal Meth, MDMA.
Ja, okay. Also das wäre vielleicht zu
Also
hart, aber grundsätzlich jetzt aber.
wo ziehst du die Grenze?
Für mich oder jetzt generell?
Jetzt generell auf die Frage bezogen.
Nee, für die Frage würde ich grundsätzlich einfach alle Drogen jetzt. Drogen in der Freizeitkonsum.
Okay. Ich finde, das ist ein relativ zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bin ich der Meinung, dass jeder erstmal grundsätzlich das Recht haben sollte, mit seinem eigenen Körper das zu tun, was er will. Und das schließt natürlich im allerweitesten Sinne auch die Drogen mit ein und den Drogenkonsum. Und wenn jemand raucht oder Alkohol trinkt oder Cannabis nimmt oder vielleicht auch härtere Sachen regelmäßig oder unregelmäßig zu sich nimmt, dann ist das ja erstmal seine eigene Entscheidung. Wenn er sich selbst damit gefährdet, dann ist das auch die eine Seite. Wenn er damit eventuell andere Leute gefährdet, dann kriegt das natürlich eine ganz andere Betrachtungsweise. Aber gehen wir mal davon aus, dass man erstmal nur, wenn überhaupt, sich selbst gefährdet. Dann halte ich es trotzdem noch für richtig zu sagen, Drogenkonsum in der Freizeit, ja, aber dann auch zu gewissen Rahmenbedingungen, also so wie es jetzt beispielsweise in Deutschland läuft, halte ich es auch für relativ schwierig, bestimmte Drogen dauerhaft zu beziehen, weil unabhängig davon, was das ist, du vor allem als Privatperson ja auch gar keine Möglichkeit hast, den Reinheitsgrad oder was auch immer irgendwie zu bestimmen oder ob das irgendwie verunreinigt ist oder ob das zu 80, 90%, wie viel auch immer, gestreckt ist. Und die Leute, die sich die richtig, richtig guten Drogen leisten können, also ich meine den richtig, richtig guten Stoff, dafür hat der Otto-Normalverbraucher gar nicht das Budget und das Gehalt.
Das stimmt.
Deswegen ist halt auch oft, also das kann man jetzt auch schwer verallgemeinern, aber es ist sicherlich auch, und das ist jetzt eine Vermutung von mir, nicht nur die Drogen selbst ein Problem, sondern die Art und Weise, was da tatsächlich gerade konsumiert wird und wie rein beziehungsweise wie unrein entsprechend diese Droge dann ist und dass da vielleicht noch irgendwie viel anderer Shit drin ist, weil man es entsprechend erstrecken wollte, um den Gewinn zu maximieren, was dann natürlich zulasten des Konsumenten geht. Das interessiert aber den Dealer nicht. Das würde aber beispielsweise eine Apotheke interessieren, die eine bestimmte Art von Drogen, nehmen wir jetzt mal psychedelische Sachen, ähnlich wie Cannabis auch in eine Apotheke abgeben würde. Und da man dann aber auch entsprechend aufgeklärt wird, was ein Drogendealer auch nicht macht, also da sind wir auch beim Thema Jugendschutz, das interessiert den Dealer auch eher weniger, Aber wenn ich geschultes Fachpersonal vor mir habe, muss jetzt nicht eine zwingende Apotheke sein. Ich meine, in anderen Ländern sind es auch nicht immer Apotheken, sondern das sind bei Cannabis speziell eingerichtete Stores, wo die Leute entsprechend geschult sind. Ich kann aber solche Mitarbeiter nicht nur über Cannabis schulen, sondern auch über viele, viele andere Drogen. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, XY in seiner Freizeit mal auszuprobieren, in einem Rahmen, in einem guten Rahmen auch immer, und man vorher vor allem bei psychedelischen Drogen logischerweise mal in einem Gespräch darauf eingegangen ist, wie das tatsächlich auf die Psyche wirkt und dass, wenn man psychisch vorbelastet ist, das keine Verbesserung bringen kann, sondern vielleicht auch eine Verschlechterung, dann sind das alles Aspekte, die man in einer vernünftigen Legalisierung auf jeden Fall vorteilhaft oder ich vorteilhaft sehe im Vergleich zu jetzt. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Problem liegt ja nicht an dem Drogenkonsum an sich, so wie du gesagt hast. Aber ich denke vielmehr an den Missbrauch von den Drogen, weil viele eben nicht geklärt sind. Ich finde, zu bestimmten Zwecken gibt es immer die passende Droge, ne? Also wie zum Beispiel, wenn man einfach ein bisschen abfeiern will und so weiter, dann ist ganz klar für mich auch, Alkohol ist die bessere Wahl als Weed zum Beispiel, ne? Ich meine, die lustigste Geschichte in meinem Leben passiert ja eben halt unter Alkohol, Intus und ich jetzt nicht durch Weed. Und genauso mit anderen Drogen, wie zum Beispiel LSD, Mushrooms oder so. Also Mushrooms habe ich tatsächlich nur zweimal genommen und hat nicht so wirklich gewirkt in Indonesien. Und ich würde es auf jeden Fall nochmal probieren und auch LSD und so weiter. Aber das Problem bei mir ist eben auch, weil man das nicht legal beziehen kann, dann weiß ich nicht, was da drin ist, ne? Also natürlich würde ich Ketamin probieren oder so oder LSD oder DMT, aber ich möchte auch den medizinischen Grad haben halt, ne?
Und so wie man es bei Cannabis eben hat, wenn man es beispielsweise aus der Apotheke bezieht. Und DMT wäre ich auch sofort dabei. Also da, wenn ich da die Möglichkeit hätte, das vielleicht bestenfalls sogar in einem medizinischen Rahmen irgendwie zu nehmen, bin ich vollkommen offen für.
Klar, MDMA?
Weniger. Also nicht abgeneigt, aber es ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie auf einer Bucketliste steht, die ich unbedingt abhaken müsste.
Okay, meinst du nicht Drogenkonsum, aber jetzt reden wir von ein bisschen so auf der Stufe wie zum Beispiel Cannabis, Mushrooms, LSD und so weiter. Wir reden jetzt nicht von Crystal Meth.
Psychoaktive Stoffe, ja. Mhm.
Meinst du nicht, dass Drogen die Lebensqualität steigert?
Also jetzt auf die Drogen, die du gerade aufgezählt hast, können die unter Umständen, ich würde es so formulieren, können die unter Umständen die Lebensqualität steigern? Vor allem in bestimmten Lebensphasen, in denen man sich vielleicht befindet, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die Sache ist aber auch die, und darauf will ich nochmal, bevor wir das Thema noch breiter austreten, will ich auf einen Aspekt nochmal ganz kurz eingehen, weil du sprachst davon, was Sucht angeht und dass es da zum Teil auch um die Drogen geht. Es geht vor allem auch um den Menschen, und das habe ich sowohl im engeren Freundeskreis als auch im erweiterten Freundeskreis schon festgestellt. Und zwar ganz einfach, dass Personen, die zu einem Suchtverhalten neigen, und dazu gehört jetzt vielleicht nicht nur der Drogenkonsum, sondern vielleicht auch mehr oder weniger eine ausgeprägte Kaufsucht, Internetsucht, Pornosucht, Fernsehsucht. Also es gibt ja 1000 Süchte. Und wenn du als Mensch eher für solche Sachen anfällig bist, unabhängig davon, was das für eine Sucht ist, dann ist es eigentlich fast schon egal, welche Droge du dich dir hingibst, und dann kann für solchen Menschen unter Umständen auch Cannabis zum Verhängnis werden. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Das wollte ich auf jeden Fall noch.
Das auf jeden Fall, aber man kann auch Zucker nehmen und davon sterben, ne? Also
Ja, also aber das wird halt gern manchmal ein bisschen vergessen, deswegen wollte ich das auf jeden Fall noch ansprechen. Aber um zur Frage dann zurückzukehren, so die Drogen, die du aufgezählt hast, wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Lebensqualität steigern. Ich habe aber jetzt beispielsweise, um bei DMT zu bleiben, die gehört, glaube ich, nicht in die Kategorie Drogen, die man irgendwie alle paar Tage nimmt oder schon gar nicht täglich, sondern die Erfahrungen, die man mit der Droge macht, die sind ja, ich glaube, das wirkt zum einen noch sehr, sehr lange nach, was man da erlebt.
Ja.
Also wenn es denn eine intensive Erfahrung ist, sodass du auch überhaupt nicht das Bedürfnis hast, das am nächsten Tag nochmal zu nehmen. Und bei anderen Sachen, die Pilzen, kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber je nach Wirkdauer und Intensivität des Trips würde ich jetzt zumindest von mir persönlich auch behaupten, dass das bei mir nichts für den regelmäßigen Konsum wäre. Also wenn ich regelmäßig sage, dann meine ich täglich oder alle paar Tage. Das könnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen, regelmäßig auf einem Trip zu sein? Und ich meine jetzt nicht nur so ein Cannabis-Trip, ne, gibt's ja auch, aber die sind ja im Vergleich zu LSD, Mushrooms oder ja vor allem DMT noch vergleichsweise harmlos.
Ja, das glaube ich, das will ich nicht. Ich glaube, also dauerhaften Trip zu haben, das wäre ja komplett anstrengend. Ne? Und
ja, ich meine jetzt nicht nur dauerhaft, sondern auch regelmäßig, also alle paar Tage irgendwie.
Ja, das weiß ich eben nicht, weil ich das eben noch nicht gemacht habe. Aber ich meine, der Trip ist ja dann auch richtig krass und ich weiß nicht, ob mein ja. Gehirn oder ob ich mental dann wieder so schnell wieder vorbereitet bin, ne? Und das weiß ich eben nicht.
Genau. Ja, gerade der mentale Aspekt ist, denke ich, auch vor allem bei solchen Drogen nochmal viel, viel ausschlaggebender als beispielsweise bei Cannabis, wo er natürlich auch eine prägende Rolle spielt. Und wenn ich psychisch vorbelastet bin, dann sollte ich unter Umständen auch, das wird einem wahrscheinlich auch ein Arzt sagen, die Finger von so einer Therapie lassen, mag auch Ausnahmen geben, so keine Frage. Aber ja, ich meine, das macht ja auch was mit einem und ich bin auch gar nicht so tief im Thema drinne, muss ich ganz offen gestehen. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber was macht denn beispielsweise ein regelmäßiger Konsum mit Pilzen, also psychedelischen Pilzen, was macht das mit dem Körper? Weißt du das?
Es hängt tatsächlich davon ab, wie viel du das nimmst. Ne? Es gibt ja diese sogenannte...
Ja.
Es gibt ja dieses sogenannte Microdosing von Pilze. Das nehmen auch viele MMA-Fighter zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall förderlich. Und auch einfach für dein Hirn zum Beispiel. Dieses Microdosing von Pilze ist auf jeden Fall förderlich. Von daher, ich denke, wenn man jeden Tag auf einem Mushroom-Trip hat, dann hat man auch irgendwann keinen Bock mehr. Also das ist zumindest meine Vermutung. Und ich meine, für mich tatsächlich, Drogenkonsum steigert auf jeden Fall die Lebensqualität. Ne? Für die Leute, die dann sagen, ja, ich kann trotzdem Spaß haben ohne Drogen. Klar kannst du Spaß haben, aber nicht so viel Spaß, wie man Drogen nimmt.
Ich weiß nicht, ob das so clever ist, in deinem Podcast hier Drogen zu verherrlichen, aber nee, jeder sollte...
Also ich möchte nicht verherrlichen, ich möchte einfach ganz klarstellen, Drogen, also ich möchte ja auch einfach meine ehrliche Meinung so vertreten und ich finde, Drogenkonsum als Erwachsener, wenn man schon ein bisschen nachgelesen hat und nachrecherchiert hat und ja. mit der bewussten Entscheidung da reingeht und sagt, okay, ich möchte es probieren, ich möchte in eine, in einer sicheren Umgebung probieren.
Ja.
Das sollst du auf jeden Fall machen, weil du erlebst einfach Sachen, die du sonst nicht erleben kannst. Ne? Du bekommst einfach neue Perspektive oder neue Blickwinkel, wie du dein Leben siehst. Und manchmal diese krasse Paranoia-Trip, das macht dich auch wieder bodenständig, dass du sagst, okay, ich bin echt nur, ich bin nichts, ja. Und im Großen und Ganzen im Universum bin ich einfach echt nur ein kleiner Fleck. Und deswegen nimmt man sich auch nicht zu ernst so. Also ich finde es wichtig. Ich möchte nicht, dass die Leute dann einfach sagen, ja, gehen wir jetzt alles eskalieren und dann kaufen Drogen oder so. Das würde ich natürlich nicht empfehlen. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer tatsächlich schon die notwendige IQ-Niveau haben, um das einfach zu unterscheiden. So.
Ja.
Nur intelligente Leute hören ja Podcasts, habe ich gehört.
Nur intelligente Kiffer. Da mag was dran sein. Du hast gerade zwei verschiedene Sachen angesprochen, auf die ich eingehen will. Zum einen ist es das Microdosing, was ich vor allem bei Sachen wie LSD extrem spannend finde. Und ich habe einen mehrseitigen Artikel auch mal darüber gelesen. Ich habe mir aus Spaß mal, ich glaube, die Zeitschrift ist mittlerweile eingestellt, JWD, Joko Winterscheidt Druckerzeugnis, hieß seine eigene Zeitschrift tatsächlich.
Wow.
Und da war ein Artikel, der sich, ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, aber ich meine, das wäre in der Zeitschrift gewesen, wo ein längerer Artikel drin war, wo sich genau da jemand mit beschäftigt hat und so ein bisschen auch erfahrungsberichtsmäßig darüber erzählt hat. Und das ist auch so ein Moment, wo man sich dann vorstellt, ja, so mit einer ganz, ganz kleinen, geringen Dosis, die ja zum Teil schon erstaunliche Auswirkungen haben kann, kann das, also vor allem sowas kann ich mir dann, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen, steigert enorm die Lebensqualität. Und zum anderen hast du eben gesagt, was die Rahmenbedingungen auch so ein bisschen angeht, darauf wollte ich noch eingehen. Wenn du, das ist auch schwierig, das mit so einer Liste irgendwie abzuhaken, aber ich sag mal, wenn du ein soziales, stabiles Umfeld hast, wenn du vielleicht einen Job hast oder irgendeiner anderen regelmäßigen Tätigkeit, der du irgendwie nachgehst, und, und. Also man würde, runtergebrochen würde man einfach sagen, wenn man sein Leben fucking im Griff hat. So. Das ist dann natürlich noch kein Garant, dass man nicht vielleicht, weil man von irgendwas zu viel oder zu oft was genommen hat, das ist kein Garant dafür, dass man nicht durchdreht.
Wollte ich gerade
Aber ich
sagen.
möchte mal behaupten, ja, aber ich möchte mal behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer ist und gerade Intelligenz mag da auch eine große Rolle spielen. Also ich wäre auch beispielsweise jemand, wenn ich sowas nehmen würde, dann würde ich mich vorher genauestens darüber informieren, würde es wahrscheinlich dann deswegen auch genau nehmen, wie das bei der einen oder anderen Sache auch der Fall sein mag, dass man sich das durchliest und dann legt man die Pros und Kontras ab und am Ende kommt man zu dem Entschluss, ja, habe ich jetzt so abgewogen, halte ich aber irgendwie für eine gute Idee, ich mache das jetzt mal.
Ja, das finde ich aber nicht so ganz, also ich bin nicht so ganz deiner Meinung, weil das, was du eben gesagt hast
Okay.
mit Job und so weiter, ich meine,
Ja.
es hängt ja immer von Drogen ab, ne? Wie du auch eben gesagt hast, es gibt einfach Drogen wie zum Beispiel Koks, die sind einfach teurer als Cannabis und da verwenden halt mehr zum Beispiel Anwälte in München. Also ein Kumpel von mir, der ist Anwalt in München. Seine
Ja.
Anwältefreunde koksen alle. Also.
Okay.
Also von daher, und einige konsumieren das eben halt nur so zum Spaß, aber einige sind dann halt süchtig danach, ne? Deswegen dieses Grundgerüst, das kann man jetzt nicht so unbedingt sagen, dass man, weiß nicht, einen Job hat und so weiter. Ich glaube, man muss selber schätzen, okay, habe ich einfach nicht. Habe ich diese mentale Stärke oder nicht? Und das ist bei jedem immer anders.
Ja, aber ich glaube, wenn du jetzt gerade auch Koks ins Spiel bringst, Koks hat, möchte ich auch mal behaupten, einfach eine viel höhere Suchtgefahr als Cannabis.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, und dann man muss auch diese Sucht auch ein bisschen unterscheiden, ne? Also ich glaube, die Zuhörer wissen jetzt mittlerweile, die Cannabis-Sucht ist jetzt nur psychisch, also nicht körperlich. Also das bedeutet, das ist wie wenn man nach Porno süchtig ist. Also das heißt,
Ja.
dein Körper hat jetzt diese Entzugserscheinung nicht, aber der Kopf, der denkt dann die ganze Zeit einfach nur dran. Oder wie Spielsucht zum Beispiel. Und das auf jeden Fall weniger von prozentual. Ich glaube, die am gefährlichsten ist tatsächlich Nikotin. Und genau.
Ja.
Aber auch nicht jede Droge, das kann man von der Statistik lesen oder daraus kann man ableiten, nicht jede Droge hat eine prozentuale Suchtgefahr von 80% oder 70% oder so, ne? Also die meisten bleiben eigentlich nicht süchtig danach.
Ja, richtig. Und auch das ist natürlich wieder sehr, sehr individuell. Also hast du jetzt irgendwie ja, eine Veranlagung dafür, bestimmten Süchten nachzugehen, oder hast du halt eben keine? Und wenn ich eine habe, wie gesagt, dann spielt natürlich auch die Droge eine Rolle, aber dann spielt vor allem die körperliche Individualität vielleicht noch eine größere Rolle, weiß ich nicht, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Aber ich habe jetzt bei mir auf jeden Fall gemerkt, dass ich vollkommen problemlos auf Cannabis verzichten kann.
Okay, also
Ist das,
ja?
wolltest du das Thema später noch unterbringen
Ja,
oder hast du es jetzt
wollte ich gerade sagen.
vorweggenommen?
Also drüber möchte ich auf jeden Fall noch reden, aber das können wir noch ein bisschen später reden.
Gerne, ja, gerne,
Weil
klar.
ich eben noch ein Thema ansprechen will,
Ja.
dass es gibt ja Menschen einfach, die unterscheiden Drogen viel zu arg, ne? Also, aber ich finde, es gibt dieses Grundbedürfnis in den Menschen,
Nach
sich
Rausch?
nach Rausch, genau, auf jeden Fall.
Ja.
Und
Ja.
deswegen haben wir auch diese Rezeptoren und schon seit immer haben wir ja irgendeinen Drogen genommen. In jeder fucking Kultur
Ja.
gibt es immer eine Art Konsum von Drogen, ja, oder damit man in den Rauschzustand kommt. Und ich weiß nicht, ich kann das nicht anders erklären, als dass wir einfach dieses Grundbedürfnis haben. Und ich finde schade, und auch heutzutage zum Beispiel, es gibt Menschen, die funktionieren ohne Kaffee gar nicht, ne?
Ja.
Und ich finde, wenn man sagt, ja, wir brauchen doch keine Drogen oder so, ich finde, die Aussage ist sehr arrogant, weil wir brauchen irgendeinen Stoff, die wir konsumieren, damit der Alltag erträglich ist, egal wie gut es dir geht.
Ja.
Und deswegen finde ich, dass Drogen einfach, wir müssen Drogen einfach ein bisschen anders betrachten in der Gesellschaft als heutzutage, weißt
Ja,
du? Ja, ich meine,
auf jeden Fall.
Alkohol genießt ja dieser Ruf, dass man mit Alkohol alles machen kann. Also ich meine zum Beispiel, ich habe letztens einen TikTok gesehen, einen Clip, da sitzen drei Jungs mit einem Pappe und da steht, ihr Hup, wir saufen. Ja, also das
Ja.
wird sowas so gefeiert, aber wenn du sagst, ihr Hup und wir ziehen uns einen Bong rein oder so, ja, das weiß ich nicht, das wird so schief geschaut. Ich weiß nicht, ist halt
Ja,
komisch. Und ich
klar. Aber Alkohol und Zigaretten sind halt nicht nur in der deutschen Kultur seit vielen Jahrzehnten irgendwie verankert. Die haben ihre Lobby. Und das ist das, was halt andere Drogen nicht haben. Denen fehlt halt letzten Endes, glaube ich, einfach die Lobby. Guck dir doch einfach in Deutschland nur mal an, wie viele Brauereien wir haben und wie groß wahrscheinlich die Bierbrauer-Lobby ist. Und wenn man sich Ich werde weder Partei noch Namen nennen, aber wenn man sich bestimmte Parteirichtungen mal anschaut, wenn man sich bestimmte Mitglieder dieser Parteien anschaut in höheren Führungsriegen und mal dann ein bisschen in deren Familien schaut, wer von denen da eine Brauer oder wessen Familie da in Brauereibesitz ist, dann könnte man mir dafür jetzt entweder einen Aluhut aufsetzen, den würde ich dann von mir aus auch annehmen. Oder man kann einfach selbst mal ein bisschen recherchieren und dann vielleicht feststellen, oh, die Lobbyarbeit, die gerade beim Thema Alkohol betrieben wird, die kommt ja gar nicht von ungefähr. Und auf die Idee musste mich erst jemand in einem holländischen, weiß gar nicht mehr, was das für ein Laden war. Es gab auf jeden Fall Rauchwarenzubehör, wie es so
okay.
schön heißt. Und ich bin irgendwie mit dem ins Gespräch gekommen und der hat dann gefragt, ja, hey, wo kommt ihr her? Wir, ja, Germany, bla bla bla. Und das Erste, was er sagte, also seine erste Reaktion war, boah, krass, das tut mir aber voll leid, dass er hier aus Deutschland kommt und das ist alles so furchtbar. Und ich war mit meinem Kumpel da, wir gucken uns beide an, wir wussten gar nicht so richtig, hä, was meint ihr denn jetzt eigentlich? Da hat er gesagt, naja, ihr werdet in Deutschland auf jahrelange Sicht auch weiterhin kein Cannabis bekommen und das sind zwei ganz große Faktoren, die er da genannt hat. Wie gesagt, ich gebe seine Zitate wieder. Nummer eins ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Wir haben unfassbar viele Brauereien. Wir haben unfassbar viele Brauereien in den Besitzen oder in den Besitztümern von, ja, im allerweitesten Sinne auch Politiker. Und da kommen wir dann auch zum Thema Lobbyismus der Brauereien etc. pp.
Oder Spender halt, ne?
Und ja, genau, also ja, genau. Und was wir auf der anderen Seite haben, ist, Deutschland ist ein unfassbar großer Pharma-Standort. Auch da muss ich jetzt kein Name-Dropping machen. Da gibt es, glaube ich, genügend Firmen, die einem da auf Anhieb einfallen. Und auch diese Lobby ist sehr, sehr groß. Und das sind so zwei Punkte, bei denen er gesagt hat, so, das ist eine ganz spezielle Kombination, die er da in Deutschland hat. Die gibt es so kaum in anderen Ländern. Also wie gesagt, zum einen Alkohol-Lobby, zum anderen ja dann entsprechend die generelle Lobbyarbeit aus der Pharmaindustrie. Und ich habe das dann so hingenommen erstmal. Wir haben dann noch ein bisschen mit dem gequatscht. Und ein paar Tage später, nachdem ich nach Hause gekommen bin, habe ich eine großartige Grafik gesehen, die in so einem Tortendiagramm dargestellt hat, wie viel Zugriffe der Deutsche Bundestag für Politiker hat und wie viel Zugriffe, also Zugriffe im Sinne von, ich darf rein und rausgehen, und wie viel Zugriffe Lobbymitarbeiter haben. Und ich habe das Kuchendiagramm noch so ganz grob vor Augen. Das sah ungefähr aus wie ein Pac-Man. Und dieses kleine Tortenstückchen waren im Prinzip Politiker und der Rest waren Lobbyisten.
Damn!
Wo die dann entsprechend herkommen und so, das kann man sich auch ganz gut, behaupte ich mal, zusammen recherchieren. Und dann hast du eigentlich auch schon diese Punkte. Und ich glaube, das war vor 3 Jahren und ja, bis jetzt hat er recht behalten. Also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es legalisiert werden würde. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Unter anderem wegen dieser Punkte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Okay, ist es jetzt eine Verschwörungstheorie oder ist es jetzt belegbar?
Das ist halt die Frage. Also was belegbar ist, ist auf jeden Fall die Lobbyarbeit und mit welcher Massivität, also das muss ja, da gibt's ja, es gibt ja solche Vereine wie Lobby Control. Ist das ein Verein? Oder ist das eine Organisation? Weiß nicht. Also es gibt auf jeden Fall Organisationen oder Vereine, die Lobbyarbeit ein Stück weit versuchen zu überwachen im allerweitesten Sinne oder dafür zu sorgen, dass sie halt transparenter wird. Dass Lobbyismus in Deutschland ein großes Thema ist, ist, glaube ich, keine Verschwörungstheorie. Die Sache mit den Einflüssen von den Brauereien und in wessen Händen die so sind und auf der anderen Seite der Pharma-Lobby. Ja, ob das jetzt eine Verschwörungstheorie ist oder nicht, überlasse ich eben selbst.
Also ich muss sagen, auch wenn es nicht belegbar ist, heißt ja nicht, dass es nicht stimmt, ne? Eben. Und so wie du erzählt hast und so weiter, also diese Zuordnung oder diese Zugehörigkeit, die ist ja belegbar. Also Spenden und so weiter, das ja. Das muss man ja auch veröffentlichen.
Ja,
deswegen,
ja,
genau. wenn es wirklich diese Spendengelder reinfließen, es liegt natürlich nicht außerhalb der Rahmen der Möglichkeit, dass das stimmt. Also wieso nicht, ne? Ich finde,
ich finde es auch generell jetzt bei solchen Sachen, gerade mit dem Begriff Verschwörungstheorie tue ich mich, ich will nicht sagen schwer, aber die Sachen, die wirklich, also absolut ohne, dass man irgendwie mit klarem Verstand drüber nachdenken müsste, was wirkliche Verschwörungstheorien sind, und vielleicht aber auch Sachen, die man so erzählt bekommt oder so liest oder vermutet, aber nur, weil man von vornherein das für unwahrscheinlich hält, das als eine Verschwörungstheorie abzutun, das ist mittlerweile, glaube ich, ein sehr, sehr beliebtes Mittel geworden, vielleicht auch um Diskussionen irgendwie aus dem Weg zu gehen oder wie auch immer, aber wie gesagt, also das finde ich schwierig zu differenzieren. Weißt du, was ich meine?
Ja klar, also ich finde, in jeder Verschwörungstheorie gibt's ja auch eine gewisse Wahrheit da drin, ne? Außer Flat Earth, also da gibt's überhaupt keine.
Wir müssen jetzt nicht über die flache Erde diskutieren.
Also die Erde ist einfach nicht flach, das ist meine Überzeugung, Punkt. So, und aber bei den anderen bin ich echt offen. Und ich finde, die, wenn man jetzt die Verschwörungstheorien jetzt immer so nachliest, die Richtung ist ja, also ein paar Sachen stimmen ja schon, ne? Also wie zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt einen pädophilen Ring oder so, ja. Das gibt's ja.
Oh ja, Jeffrey Epstein oder Epstein, ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht.
Also solche Sachen gibt's ja wirklich. Also
absolut.
Man soll vielleicht nicht jeder, also was ich sagen will, es gibt ja, es werden ja immer Namen genannt und so weiter. Vielleicht, es kann sein, dass diese Personen, die genannt werden, nicht da drin involviert sind, ne? Das kann passieren. Aber dass auf der Welt einer pädophilen Ring gibt, das ist ja Fakt, das muss man nicht, das darf man nicht dementieren. Genauso wie die Behandlung von Pädophilen in der Kirche behandelt wird. Und das gibt's ja, ne? Und von daher, klar. Und jede Verschwörungstheorie, es gibt immer eine gewisse Wahrheit und deswegen ist es auch spannend, genauso wie jetzt auch während der Corona-Zeit und so weiter. Und ja. Wie findest du denn überhaupt jetzt in der Corona-Zeit die ganzen Verschwörungstheorien? jetzt richtig deep. Wir sind vom Drogenkonsum und Lebensqualität angefangen und jetzt sind wir bei Verschwörungstheorien.
Okay, ich das weiß nicht, ob du wirklich diesen, ob du in diesen Sog dich hinabbegeben willst, aber von mir aus gerne. Also über den Großteil oder den allergrößten Teil, schwer jetzt zu sagen, ob das 90% oder 95% sind, aber einen Großteil liest man sich durch und amüsiert sich einfach auf eine prächtige Art und Weise darüber. Mhm. Und manchmal hat man auch vielleicht den kurzen, so für den Funken einer Millisekunde den Gedanken, ja, Moment mal, aber was ist, wenn das stimmt?
Ja, klar.
Weißt du, das ist ja immer das Ding. Aber wenn man jetzt irgendwie beispielsweise, ich glaube, einer der beliebtesten ist ja, dass Bill Gates uns alle impfen will mit kleinen Mikrochips. Und die Krönung der Theorie ist dann, glaube ich, noch, dass die 5G-Masten in diesen kleinen Mikrochips, die man eininjiziert bekommt mit der Zwangsimpfung gegen die Covid-19-Pandemie, wenn man dann an so einem 5G-Turm irgendwie vorbeilauft oder irgendwie in der Nähe ist, dann kann der auch nochmal irgendwelche Codes senden oder irgendwas mit diesem Chip in deinem Körper machen und I don't know. Also das ist so ziemlich, glaube ich, das Verrückteste und Abgedrehteste, was ich gelesen habe.
Ja, ich meine, das ist unmöglich, aber ich finde bei sowas, dann sage ich, bei sowas kann ich dann sagen, ja, schauen wir mal halt, ne? So, weil
wirklich?
Ja, ich meine, bei sowas denke ich, ja, schauen wir mal. Also ich meine, es könnte, also ich finde es nicht, dass es da so passieren wird, aber ich denke, wenn es passieren wird, dann würde jeder auch dann mitbekommen, früh genug. Was ich meine?
Ja, das ist vollkommen richtig. Das Problem also an der... Ja?
Nee, weiter?
Das Problem an der Sache ist auch ein bisschen, und das ist ein relativ einfaches Argument auch zu sagen, jeder, der behauptet hat, bevor Edward Snowden die Weltbühne betreten hat, jeder, der vor diesem Zeitpunkt behauptet hat, dass das eigene Smartphone oder andere Geräte so tief in die Privatsphäre eindringen können, wie es sich Orwell nicht besser hätte ausdenken können, so jemandem hast du, bevor Edward Snowden kam, einen Aluhut aufgesetzt. Das hat dir niemand geglaubt.
Ja.
So, und dann aber herzugehen und das und andere Verschwörungstheorien damit zu legitimieren, indem man sagt, ja gut, aber guck mal, Edward Snowden damals, den solchen Leuten hat man auch einen Aluhut aufgesetzt und später ist es aber als wahr rausgekommen. Also das ist ja kein Argument, ne? Nur weil die eine Sache, und das war vielleicht einer der größten oder größeren jetzt in der früheren Geschichte,
ja.
Und dann zu sagen, ja, aber guck mal, das ist doch, wenn das irgendwie wahr sein konnte, dann kann das jetzt vielleicht auch wahr sein. Da macht man sich's auch viel, viel zu einfach. Und gerade bei solchen Sachen irgendwie was, WikiLeaks zum Teilweise ja auch hervorgebracht hat. Also ich möchte nur an Collateral Murder erinnern. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Hubschrauber-Video erinnerst.
Nee.
Also es kann sein, dass ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen glänze oder auch eben nicht glänze. Das ist eine Aufnahme gewesen aus einem Militärhubschrauber, also eine Onboard-Kamera aus dem Iran, Irak. Ich glaube, es war der Irak. Und da ist nachweislich, um es kurz zu machen, die haben auf Zivilisten geschossen. Und später wurde behauptet, dass die unter anderem, also das waren Journalisten, da waren auch Journalisten drunter. Und da ist, glaube ich, später unter anderem behauptet worden, dass man das Stativ oder die Kamera oder irgendwas für eine RPG oder was weiß ich, für eine Bodenrakete da gehalten hat. Und das hat den irgendwie, so haben die sich das entsprechend legitimiert, dann halt entsprechend abzufeuern.
Okay.
Und das Schlimme an dem Video ist aber auch, dass nachdem die Deckung gesucht haben, unter anderem da weiter vom US-Militär draufgeballert wird und dass solche Sachen passieren Auch sowas ist ja sind ja Verschwörungstheorien gewesen und dann kannst du dir auf einmal ein Video von einer Onboard-Kamera angucken, die halt genau zeigt, ja, nee, passiert halt leider tatsächlich.
Also, was Verschwörungstheorien, die über so Fehler von Regierung oder Politiker und so weiter, ne? Das ist
Ja.
meistens auf jeden Fall zwar nicht immer richtig, aber das traut man schon denen zu halt, ne? Also das ist nicht unmöglich. Also zum Beispiel, wenn die sagen,
Gib ein
okay,
Beispiel, ja.
ein Beispiel, die Regierung will uns einsperren oder so, ja? So,
Ja.
es ist vielleicht aktuell nicht, aber es ist nicht auszuschließen, wenn ein paar Politiker die Ruhe eben genießen und sagen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht hier, so Ruhe. Vielleicht können wir das ein bisschen weiterhin in die Richtung so machen. Was ich meine, dass ein
Ja.
Politiker drauf kommt, sowas zu machen, das ist total möglich, ja. Anders, also ob das durchgesetzt wird oder nicht, das ist ja was anderes. Aber das könnte natürlich passieren, ne? Und dann gibt man einfach ein bisschen mehr. Wie heißt das? Ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr Vertrauen. Und deswegen habe ich das Problem mit der Polizeiaufgabengesetz. Was ich meine?
Ja, okay, ich verstehe deinen Punkt.
Genau.
Ich verstehe
Und
deinen Punkt.
klar wollen die uns nicht überwachen und so weiter. Aber was wäre, wenn? Es ist nicht unmöglich, dass die Regierung uns überwachen will. Das ist
Ja.
überhaupt, das ist vollkommen möglich. Ja?
Ja, passiert ja auch zum Teil jetzt schon, ne? Also Stichwort Online-Trojaner und solcherlei Befugnisse, die es ja jetzt auch schon gibt, Vorratsdaten. Speicherung, Telekommunikations-Dingensüberwachung und so weiter und so weiter. Da passiert ja auch in der Richtung schon relativ viel. Deswegen finde ich es auch immer sehr, sehr anmaßend, wenn die deutsche Bundesregierung mit dem Zeigefinger so nach China zeigt. Ne? Also du. Ne? Also krass, was ihr hier mit euren Bürgern macht. Und selber geht es bei uns aber zumindest in die gleiche Richtung. Dass das natürlich zwei verschiedene Welten sind, wortwörtlich, darüber, ja, bin ich mir bewusst. Aber die Tendenz, die sich in den letzten 10, 20 Jahren auch in Deutschland aufgezeigt hat, was jetzt so die Spitze entsprechend angeht, also Telekommunikationsüberwachung und so weiter, dann sind wir auf keinem schlechten Weg in so eine Richtung, weißt du?
Ja, also ich möchte auf jeden Fall nur sagen, also ich möchte meine Freiheit nicht für meine Sicherheit aufgeben.
Wer,
Nicht zu 100% zumindest.
ja, da gibt es auch ein sehr schönes Zitat, wer Sicherheit, ich glaube, wer Sicherheit fordert oder wer Sicherheit fordert, um Freiheit aufzugeben, der verliert am
Bekommen.
Ende beides,
Ja.
irgendwie sowas. Ja, genau. Aber ja, genau so ist es letzten Endes.
Auf jeden Fall. Und das Leben muss halt gelebt werden. Und wenn
Ja.
man schön nur ein Leben hat, dann soll man diese fucking Chance nutzen, Drogen zu konsumieren, Mann. Oder zumindest zu probieren. Aber du hast ja 4 Wochen THC-Detox gemacht.
Ja.
Erstmal will ich auf jeden Fall fragen, warum? Also das musst du mir jetzt ganz gut
Okay.
erklären.
Okay, pass auf. Also ich konsumiere jetzt Cannabis mit der Regelmäßigkeit, mit der ich es mittlerweile tue. Also so im Schnitt 5 bis 10 Gramm im Monat. Meistens sind es aber auch mal weniger. Liegt aber auch daran, dass ich das Zeug auch hin und wieder mal verbacke. Ne? Aber so, um mal so einen Rahmen halt mitzugeben. So. Und vor 3 Jahren, also das ist jetzt, wie gesagt, das dritte Jahr auch schon in Folge, habe ich mir gedacht, oder hatte so ein bisschen einfach das Bedürfnis, 2018, 19, ja doch, 2018 hatte ich auch schon so ein bisschen das Gefühl, ja, irgendwie eine Pause davon vielleicht auch mal zu brauchen oder auch einfach mal herauszufinden, was das mit einem macht. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man das tatsächlich in den medizinischen Kontext nimmt, so wie das bei mir der Fall ist. Das Glück, was ich habe, ist, dass ich mit meiner Ernährung, Sport und so, hatten wir ja schon mal alles in der vorherigen Folge das Thema, die Krankheit eigentlich relativ gut im Griff habe und Cannabis meistens so die letzten 5 bis 10% eigentlich darstellt, so in dieser Gesamtheilung.
Okay.
Vielleicht sind es auch mal mehr, das ist schwer auszudrücken, aber das jetzt erstmal, wie gesagt, so vorneweg. Und die Cannabis-Sorten, die ich nehme, da sind welche dabei, die haben im Gegensatz zu einer Penelope 22, 23, 24% THC. Und ich habe einfach, das ist tatsächlich der Hauptgrund, einen sehr, sehr gesunden Respekt vor dieser psychoaktiven Substanz. Keine Angst, das wäre, glaube ich, auch nicht gut, vor allem, wenn man das regelmäßig konsumiert, sondern ich habe einfach massiven Respekt davor.
Ist auch gut
Ich
so.
weiß, ja, ich weiß, was das mit dem Körper machen kann. Ich weiß vor allem, was es mit dem Kopf machen kann. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das ein oder andere Negativbeispiel schon mal gesehen habe. Bin aber grundsätzlich davon überzeugt, dass ich persönlich, ist jetzt zumindest nichts diagnostiziert, irgendwelche Arten von psychischen Vorbelastungen habe. Aber wie mir beispielsweise in meinem letzten Podcast jemand erzählte, sind diese Rezeptoren, die der Mensch hat, auch oft sehr, sehr unterschiedlich. Und bei dem einen wirkt Cannabis auch länger als bei dem anderen. Auch sowas gibt's. Lirum larum, ich habe einfach für mich gesagt, ich probiere jetzt mal 4 Wochen Pause. Das war im Prinzip dann vom 1. Mai bis, ja, ich muss jetzt nicht den genauen Tag sagen, ich habe Ende Mai Geburtstag. Das heißt, das hat sich dann angeboten. Man hat dann natürlich auch so ein bisschen Vorfreude und weiß gut, Ende Mai geht's dann auch wieder weiter.
Also ist
Und ich
es
hatte
jetzt
aber,
dein erstes Mal
ja.
oder wie?
Nein, nein, das ist das dritte Mal. Also 2018 zum ersten Mal, letztes Jahr das zweite Jahr. Das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge.
Okay.
Also tatsächlich, ja. Und ich merke für mich selbst, obwohl ich dann irgendwann auch Mitte, Ende April weiß, okay, die Zeit kommt jetzt demnächst, ich kriege irgendwie nicht, weiß nicht, zittrige Hände oder irgendwelche anderen komischen Symptome oder sogar Entzugsentscheidungen und auch danach schon gar nicht. Die ersten ein, zwei Tage, muss ich sagen, sind tatsächlich vielleicht noch ein bisschen ungewohnt. Vor allem, klar, wenn es vorher eine Gewohnheit gewesen ist, ob jetzt medizinisch oder nicht, das sei auch mal dahingestellt. Aber spätestens am dritten, vierten Tag, es hat mir nicht gefehlt. Es hat mich paradoxerweise wiederum motiviert, meine Ernährung straffer und ernster wieder durchzuziehen, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt irgendeinen Crap esse, also irgendwas, was ich halt nicht so gut vertrage, dann bin ich mehr oder weniger genötigt, Cannabis zu konsumieren. Das geht eigentlich gar nicht anders.
Ja, stimmt.
So, ne? Und das ist natürlich auch das Schöne. Also der Verzicht auf Cannabis hatte in dem Fall einen absolut positiven Effekt, was natürlich im Umkehrschluss jetzt nicht bedeuten soll, dass ich, wenn ich dauerhaft Cannabis konsumiere, mich die ganze Zeit von Fast Food ernähre, weil ja, ich ja im Prinzip von den Darmsymptomen dann nichts merke. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Das funktioniert mit Cannabis im Zweifel manchmal dann sogar noch besser. Aber wie gesagt, in den 4 Wochen wie gesagt, kann das nur noch mal wiederholen, keine Entzugsentscheidung. Mir ist sonst nichts irgendwie weiter aufgefallen an psychischer oder physischer Stabilität. Ich mache momentan dreimal relativ intensiv Krafttraining. Und das ist auch ein guter Indikator, um für mich festzustellen, welchen Einfluss Cannabis da hat. Und teilweise war es sogar so, dass in den Zeiten, in denen ich Cannabis nicht konsumiert habe, ich an sehr intensiven Trainingsabenden dann tatsächlich auch nicht so gut runtergekommen bin abends beim Einschlafen, wobei Sport ja eigentlich schon dazu beiträgt, dass man irgendwie abends leichter ins Bett fällt und so. Aber jeder Sportler, der Gras raucht, wird mir da, glaube ich, recht geben, vor allem bei so solchen Sachen wie irgendwie Krafttraining,
Auf jeden
Powerlifting,
Fall. Also ich
ja,
habe
alles.
ja bei der anderen Folge habe ich ja mit einem Bodybuilder gechillt
Genau deswegen spreche ich es
und
an.
der kifft ja vor, während und danach. Also von daher, das kann ich
Ja.
ja
Und da
auf
habe
jeden
ich
Fall
auch schon so
bestätigen.
meine Erfahrungen gemacht, aber also vor dem Training zu konsumieren. Währenddessen habe ich es noch nicht gemacht. Aber kann ich gleich noch mal kurz was zu erzählen? Ich wollte jetzt erst noch mal kurz beim Thema bleiben. Wie gesagt, THC-Detox. Wenn es das eigene Krankheits- und Gesundheitsbild zulässt, und ich weiß, das ist natürlich vor allem bei den meisten Patienten vermute ich jetzt einfach mal auch nicht der Fall, vielleicht dann bei Freizeitkonsumenten auch schon eher, da schließt sich dann wieder so ein bisschen der Kreis, einfach mal 4 Wochen im Monat das Zeug liegen lassen, mal gucken, was es mit einem macht, mal gucken, ob man nicht vielleicht doch Entzugsentscheidungen hat. Das wäre auch dann für einen selbst vielleicht dann mal spannend zu wissen. Aber ich weiß, wie die meisten Kiffer drauf sind. Die sagen wahrscheinlich tendenziell, warum soll soll ich mir einen ganzen Monat lang das Schönste, was es für mich gibt, auf der Welt irgendwie nehmen lassen, weißt du?
Ja. Aber dazu muss man auch sagen, weil du gesagt hast, okay, ich habe keine Entzugserscheinung und so weiter.
Ja, ja.
Du hast ja auch Cannabis immer pur konsumiert. Also dazu muss man
absolut
sagen, absolut, weil ja, viele, ja, die dann diese Sucht entwickeln, das liegt auch viel mehr dran, dass die mit Tabak konsumieren und die brauchen eben diese Mischung von Tabak und Weed. Also die sind auch einfach nach Tabak süchtig. Und deswegen, wenn man nur pur konsumiert, ja, und dann einfach aufhört, so wie du gesagt hast, eigentlich merkt man fast gar nicht, ja. Man merkt vielleicht, wenn man gerade gelangweilt ist, jetzt chillen wenn nicht schlecht. Aber wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung, weißt du? Du hast diese körperliche Sucht nicht. Aber wenn du immer einen Spliff joints und dann mit Tabak mischt, dann hast du ja diese Abhängigkeit von Nikotin, ne?
Ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man, wenn man vielleicht plant, sowas zu machen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man das Zeug mit Nikotin irgendwie noch mischt, dann erstmal auf reines Gras umzusteigen. Das kann dann vielleicht ein bisschen krasser sein, aber dann braucht man vielleicht auch entsprechend weniger Tüten, keine Ahnung. Und nachdem man vielleicht, keine Ahnung, einen Monat oder zwei vielleicht vom Nikotin weg ist, und auch das ist, glaube ich, schon nicht schwierig, ist schon sehr schwierig allein, dann kann man danach vielleicht nochmal den Schritt dann ohne Cannabis wagen. Aber wie gesagt, ist sehr, sehr individuell und wahrscheinlich auch ein eher kontroverses Thema dann in so einer Szene. Wie siehst du das? Willst du das machen für dich? Siehst du da einen Sinn drin?
Also 4 Wochen habe ich noch nie gemacht tatsächlich, aber 2 ja. Wochen oder so habe ich natürlich schon gemacht. Also alleine, okay, früher hatte ich ja noch kein Rezept und manchmal war hier einfach kein Weed. Also ich konnte halt kein Weed kaufen. Deswegen saß ich einfach 2 Wochen auf dem Trockenen oder 3 Wochen. Und
okay, aber unfreiwillig.
Es ist unfreiwillig, aber es ging dann halt, ne? Ich find's halt schade, ja, so. Im Kopf manchmal, wenn ich chill oder wenn ich Dave Chappelle gucken will, aber eigentlich nicht. Aber erzähl mir jetzt das erste Mal, als du wieder konsumiert hast. War das an deinem Geburtstag oder?
Ja, das war an meinem Geburtstag morgens und klar, ich habe mit Wake and Bake bin ich eingestiegen.
Wenn schon, denn schon, ne?
Ja, das war ziemlich großartig und ich habe auch von der Sorte konsumiert, von der ich am Anfang gesprochen habe, Penelope, weil ich weiß, eher nicht so viel THC, mal locker reinstarten. Wake and Bake ja, aber dann auch wieder ein bisschen so weit Selbstkontrolle haben, dass man es nicht komplett übertreibt.
Ja.
Zumindest, ne, in dem Rahmen für den einen oder anderen das Wake and Bake schon die komplette Übertreibung. Aber jeder, wie er mag, jeder hat da ja seine eigene Skala, wie auch immer. Und ich habe auch ein bisschen weniger so in den Vaporisierer reingemacht und habe natürlich auch auf nüchternen Magen noch vor dem Frühstück, noch vor dem großartigen Geburtstagsfrühstück, was es gab, da ein paar Züge genommen und so nach 3-4 Zügen habe ich relativ schnell und intensiv das High gespürt, also erst vom Kopf her, später dann auch körperlich.
Nice.
Absolut. Und gerade so ein Tag irgendwie auf so eine Art und Weise zu starten. Und da sind wir auch wieder beim Thema Lebensqualität. Die wäre auch an dem Tag super gewesen, weil es einfach ein geiler Tag war. Aber die ist natürlich nochmal massiv gestiegen. So. Also, ne, nur weil etwas geil ist, kann ich ja das nicht vielleicht irgendwie noch geiler machen. So. Jeder, ne? So. Und ja, dann hatte ich auch relativ schnell das Bedürfnis, und das ist mir bei der Sorte auch schon öfter aufgefallen, ich hatte den Drang, auch irgendwas zu machen. Ne? Also das auch dieses schöne Kiffer-Klischee, morgens irgendwie in den Tüten und dann wieder ins Bett legen. Nee, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil. Also ja, ich bin im Bett liegen geblieben, aber ich bin dann aufgestanden, hab mir mein Notebook geholt und während in der Küche das Frühstück zubereitet wurde, saß ich da im Bett und hab Stuff gemacht. So, ich habe irgendwie meine nächsten Podcast-Folgen so ein bisschen geplant, habe irgendwie geguckt, wen könnte ich so als Gast irgendwie reinholen, habe auf YouTube angefangen, eine Playlist zu erstellen für heitere Zeiten, ne? Also sowohl gute Musik als auch gute Musikvideos.
Cool.
Das klingt für den einen oder anderen jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig produktiv, aber ich hatte irgendwie, ja, das war jetzt zumindest die Sachen, die mir auf Anhieb einfallen, ich hatte auf jeden Fall Bock, irgendwas zu machen, so. Weißt du?
Ja.
Und das betone ich vor allem deshalb, weil diesen schönen Kiffer-Klischee morgens einen Joint wieder hinlegen halt überhaupt gar nicht entspricht.
Also diese Kiffer-Klischee, das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich glaube, das kommt daher, oder das ist meine Hypothese, Kiffer, wenn sie bekifft sind, wollen nur Sachen machen, was die Spaß machen. Ja. Und bei vielen ist es so, dass die Arbeit keinen Spaß macht. Aber so wie du eben gesagt hast, du machst deine eigenen Projekte, weil die sich auch interessiert, weil es dir auch Spaß macht. Und da hängst du dann immer voll rein. Und wieso ist es nicht produktiv? Du machst was für dich oder für, damit dein Projekt immer größer wird. Natürlich ist das produktiv, ne? Und ich glaube, ja, in der Gesellschaft ist immer so, okay, gehst du 9-to-5-Job oder so?
Oder ich bin gerade selber in diese 9-to-5-Falle, bin ich selber gerade voll reingetreten.
Ich bin ja auch in dem 9-to-5-Job, aber der Job ist chillig und relativ, also ist gut bezahlt und von daher, wieso nicht, ne? Aber es macht mir Spaß. Aber wenn der Job dir nicht Spaß macht, dann entweder du musst was ändern oder du kippst im Job.
könnte ich rein theoretisch sogar machen, wenn ich wollte. Also mein Arbeitgeber weiß das zwar nicht, aber es ist ja Medizin. Du darfst ja während der Arbeit, kann dir dein Arbeitgeber ja nicht gewähren, deine Medizin zu medizinieren.
Ja, auf jeden Fall.
Wie es dann immer so schön heißt. Aber trotzdem, also ich bin tatsächlich nur unter sehr, sehr wenigen Sorten, glaube ich, nicht nur arbeitsfähig, wobei das vielleicht eigentlich unter den meisten Sorten, die ich bisher konsumiert habe, würde ich behaupten. Aber so die soziale Komponente finde ich dann teilweise schwierig. Also ich habe ein, zwei Mal tatsächlich bisher auch meinen Vaporizer mit an der Arbeit gehabt, weil es gesundheitsbedingt einfach nötig war. Und allein das zeigt eigentlich schon oft, wie selten ich das medizinisch brauche. Man muss aber auch dazu sagen, um das einordnen zu können, die Symptome, die ich größtenteils habe, die finden meistens eher in den Morgen- oder in den Abendstunden statt. Das heißt, nachmittags oder tagsüber habe ich glücklicherweise meistens gar nicht das Bedürfnis, irgendwie Cannabis zu konsumieren. Und ich habe dann in der einen oder anderen Situation gemerkt, dass es irgendwie die Kommunikation, ich weiß nicht, vielleicht liegt das aber auch an meinen Arbeitskollegen, weil das alles Leute sind, mit denen ich jetzt nicht irgendwie 95% mit den Leuten hänge ich irgendwie nicht nach Feierabend noch ab. Und selbst mit dem letzten 5% ist es so der einzige Kollege, den ich habe. Und unsere Abteilung besteht nur aus zwei Leuten. Auch ein super cooler Dude, aber mit dem hänge ich privat auch nicht ab. Ne? Also es ist wirklich sehr, 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 sehr beruflich das Ganze. Und ja, gerade so Gespräche dann mit solchen Leuten, die sind mir nicht schwer gefallen, aber die kamen mir komisch vor. Und vielleicht kamen sie mir schon immer komisch vor, aber das Cannabis hat es quasi hervorgetan. Was meinst du, was hältst du davon?
Was genau jetzt?
Also die Tatsache, dass die Konversationen mit meinen Arbeitskollegen mir komisch vorkommen, das ist vielleicht schon immer so gewesen, aber das Cannabis hat das erst freigelegt, weißt du, weil mir ist es erst stoned aufgefallen.
Das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich. Also bei mir, Cannabis verstärkt ja auch das Ganze und man kann dann quasi ein bisschen zurückgehen und dann von außen so betrachten. Und wenn es so ein awkward Situation...
Sich selber auch.
Genau, und man merkt das auf jeden Fall mehr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Cannabis macht das erträglicher. So, dann sage ich, okay, ich schaue einfach jetzt zu so, weißt du? Du kannst dann einfach zurücktreten, dann so, okay, ich bin jetzt Zuschauer. Und ich muss es nicht erleben, quasi, diese Awkward-Situation, und ich kann es einfach zuschauen. Und das macht das Ganze einfach erträglicher. Also das ist halt zumindest bei mir so.
Okay, das finde ich sehr geil. So sollte ich es vielleicht einfach mal ausprobieren. Also gemacht habe ich es noch nicht, aber das ist wiederum ein Klischee, was dann eher zutrifft, nämlich dass, ja, oder zum Teil vielleicht zutrifft, dass Cannabis ja angeblich auch, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, Gottes Willen. Willensschwach? Nee. Ach genau, gleichgültig. Gleichgültig ist das Wort, was ich. Also das Cannabis gleichgültig macht. In dem Moment ist es ja auch zum Teil auch eine Gleichgültigkeit, die du an den Tag legst, oder nicht?
Auf jeden Fall. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel komplett stone bin, ne, und ich schaue mir so YouTube-Videos an, so von Interviews oder, weiß ich nicht, so einer Talkshow oder so, ja, dann denke ich mir immer, krass, also da haben echt Leute gesessen und die haben da auf dem Sofa vor dem Publikum gesessen und gelacht so, aber eigentlich schon ein bisschen mehr geschauspielert. Die haben so unterhalten. Weißt du, wie fucking komisch das ist eigentlich für in der Gesellschaft, wenn man das einfach so in dem Alltag einbaut, dass man im Sofa sitzt und dann die anderen schauen dann zu. Weißt du, ich meine? Da sind so diese Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich, weiß ich nicht, Batman anschaue oder so, ja, da denke ich, weißt du, wie fucking komisch es wäre, wenn, angenommen, es gibt wirklich Batman, ja, und der läuft in dem Kostüm auf der Straße, keiner nimmt den doch ernst, oder?
Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, natürlich würde den keiner ernst nehmen.
Also von daher denke ich, weiß ich nicht, man kann diese Realität auch einfach ganz anders sehen. Aber jetzt habe ich eine Frage, auch wenn du deine Pause einwandfrei absolviert hast,
ja,
fändest du schon schade, wenn du in deinem ganzen Leben Cannabis für die Freizeit nie wieder konsumieren kannst, oder?
Ja, also das ist ja, wie gesagt, da sind wir auch wieder am Anfang. Schön den Bogen gespannt auf jeden Fall. Die Frage ist aber, wo und wie ziehst du denn dann die Grenzen? Also ich könnte
zu was,
ja gar nicht.
Zu Sucht oder?
Nein, zu dem medizinischen. Oder also du trennst doch jetzt zwischen medizinisch und Freizeit. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber angenommen, du brauchst das medizinisch gar nicht.
Ach so, okay.
Würdest du weiterhin trotzdem in deiner Freizeit konsumieren? Oder wenn zum Beispiel du überhaupt keinen Zugang zu Weed hast, dass du das trotzdem schade findest? Also du möchtest Weed in deinem Leben nicht mehr missen, oder?
Ja, ich möchte Weed auf jeden Fall nicht mehr missen. Und gerade so dieses Recht auf Rausch, was auch, glaube ich, ein Slogan der, ich wollte gerade sagen, Hanfpartei, aber die heißt gar nicht Hanfpartei. Die
die Partei einfach.
Hanfverband, vielen Dank. Ah, nein, Hanfverband. Meine Güte. Ja, genau, auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Slogan ist vom deutschen Hanfverband und das würde ich auch sagen, also Recht auf Rausch, ja, auch mit mir. Also es ist ein Slogan, hinter dem ich auf jeden Fall stehe, prinzipiell. Und von daher, ich möchte es nicht mehr missen, vor allem, weil ich die Vorzüge gegenüber gegenüber Alkohol in den letzten Jahren sehr massiv festgestellt habe und tatsächlich 2015, als ich da mit meiner krassen Ernährungsumstellung angefangen habe, auch da angefangen habe, Alkohol komplett auf Null zu fahren. Also ich habe den Alkohol, den ich in den letzten 5 Jahren getrunken habe, den kann ich dir an einer Hand abzählen. Also das ist, glaube ich, irgendwie zweimal ein Glas Wein gewesen und einmal ein anderes Getränk. Und das waren aber auch jeweils Gelegenheiten, die, ja, wie soll ich sagen, ne? Also der Wein hatte jeweils zu einem sehr guten Essen gepasst und zu anderen Feierlichkeiten. Habe aber bei beiden Malen gemerkt, dass mir der ziemlich schnell und krass zu Kopf gestiegen ist. Also ich war ziemlich schnell getrunken. Das fand ich dann auch irgendwie nicht so geil. Und mal abgesehen davon, dass mir Alkohol auch im Geschmack nicht mehr fehlt. Also weder Bier noch Wein noch andere Spirituosen, null. Ich vermisse es überhaupt nicht. Und wenn ich irgendwo mit Leuten unterwegs bin und man ja macht halt irgendwas oder hat einen lustigen Abend zusammen, wie auch immer, oder gerade bei Festlichkeiten. Wenn andere Leute Bier konsumieren, bin ich seit vielen, vielen Jahren eher bei den Leuten dabei, die dann halt Gras konsumieren. Und ich finde es auch irgendwie, ja, es ist einfach eine angenehme Community. So, weißt du, was ich meine? Also nicht, dass irgendwie die Bier-Community unangenehm wäre. Nee,
ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich meine, ich konnte auch letztes Jahr aufzählen, ne, wie oft ich gesoffen habe. Aber, oder wie oft ich Alkohol getrunken habe. Und dann kam Corona, ne? und dann war ich zu Hause und dann Mischkonsum, also weiß nicht, ich meine, und dann, aber ganz ehrlich, jetzt, wo man wieder draußen mehr was machen kann und so weiter. Ich trinke jetzt gar nicht mehr, ne? Also ich vermisse das auch nicht. Also deswegen,
okay.
Da braucht man, und ich habe echt fast jeden Tag getrunken, vielleicht auch jeden Tag. Und da kann man schon sagen, okay, die Sucht wird nicht nur von dem Stoff selber verursacht, ne? So wie du eben gesagt hast. Also da braucht man auch diese mentale...
Oder Umstände, genau, Umstände, Persönlichkeit und so
genau,
weiter.
Genau, mentale Stärke.
Aber ich würde auf die Frage nochmal eingehen, ob es mir fehlen würde oder ob ich es missen würde. Ja, auf jeden Fall, ganz einfach auch aus dem Grund, dass ich, wenn ich es in dem medizinischen Rahmen nicht nehmen müsste, dann würde ich ganz anders konsumieren. Also ich würde nicht sagen, dass ich mittlerweile unbewusster konsumiere, aber dadurch, dass man öfter konsumiert, wie soll ich das sagen, im direkten Vergleich zu früher, noch vor vielen, vielen Jahren, also weit bevor ich das auf Rezept bekommen habe oder 1-2 Jahre vorher, als ich so langsam dann auch in diese Richtung gegangen bin, da habe ich das vielleicht 1-2 Mal im Monat gemacht. Da wusste ich aber auch tatsächlich noch nicht so ganz, welchen Einfluss das auf meine Gesundheit hat, dass es meinem Darm positiv zuträglich ist und so weiter. Das wusste ich da alles noch nicht, sondern es war wirklich der reine Genusskonsum.
Okay.
Und das ist dann auch auf eine gewisse Art mehr zelebriert worden. Weißt du, was ich meine? Und wenn man das täglich macht oder vielleicht alle paar Tage, das wechselt bei mir, manchmal täglich, manchmal alle paar Tage, manchmal eine Woche gar nicht, ne? Also auch genauso chronisch wie meine Krankheit, so chronisch ist, glaube ich, auch dann oftmals mein Cannabiskonsum. So schön ist es dann aber auch trotzdem, sowas zu haben nach einem stressigen Tag einfach. Man muss ja nochmal nicht mal irgendwie eine chronische Krankheit haben oder überhaupt irgendein Krankheitsbild, was das jetzt aus medizinischer Sicht rechtfertigen würde. Sondern man kann auch einfach unglückliche Zustände haben, gerade im Leben, ob das ein stressiger Job ist oder andere Zustände. Aber Cannabis hilft einfach, zumindest, oder Cannabis kann dabei helfen, eine Situation wesentlich erträglicher zu machen und auch da wieder die Lebensqualität zu steigern. Deswegen ganz klares Ja, würde mir auf jeden Fall fehlen.
Auf jeden Fall. Das, was du eben gesagt hast, nach der stressigen Arbeitstag oder so. Ich war mal in Amsterdam, also ich bin ja öfter in Amsterdam, aber das erste Mal war, ich war in einem Coffeeshop. Da war, glaube ich, so 19 Uhr oder so. Und dann kam ein gestresster Bauarbeiter rein und hat sich dann so quasi neben uns hingesetzt. Und dann hat sich einfach einen Joint gedreht, so, ne? Und dann hat er geraucht. Und man merkt sofort auf jeden Fall, dass er immer mehr relaxter wird halt, ne? Und dann dachte ich mir, geil, das ist doch echt viel geiler, als wenn man in die Kneipe reingeht und dann versinkt man in, weiß ich nicht, 15 Bier oder so. Weiß ich mein?
Ja, und der Tag danach, also allein der Tag danach, 10 Bier versus ein Joint, da kann man mir jetzt mit Äpfel versus Birnen kommen, ja, aber ne, wir wissen,
aber das ist genau der Punkt, ja, und man braucht vielleicht, weiß ich nicht, 2-3 Joints und dann geht der wieder heim und dann schlafen halt schön halt, ne? Anstatt
ja, vor allem dass man schlafen und am Morgen wieder fit sein und
ja, auf jeden Fall. Und viele, wie gesagt, ich erzähle das immer gern, wenn jemand mich fragt, eben nur, wieso bist du immer so ausgeglichen? Und sage ich, ey, ich kann so gut schlafen, wenn ich Weed rauche und ich stehe um 6 Uhr auf, total frisch halt, ne?
Wann gehst du ins Bett?
Meistens so zwischen 10 und 11, also eigentlich.
Okay, kriegst du auch.
Gar nicht so spät.
7 bis 8 Stunden.
Ja, so eher 6 bis 7, genau.
Okay.
Also ich glaube, mein Körper ist jetzt mittlerweile schon so eingestellt, weiß ich nicht. Ich
innere Ruhe und so.
Genau, ich wach auch immer so zwischen 5 und 5:30 immer auf, ohne Wecker.
Okay.
Ja, und dann, aber manchmal schlafe ich auch durch so bis 6, bis mein Wecker klingelt. Aber dann, da ist meistens, wenn ich so um 1 oder um 2 dann so ins Bett gehe.
Okay, krass.
Ja. Gut, wir kommen jetzt langsam zu Ende.
Okay.
Aber die 2 Fragen, von den 5 Gunner-Fragen, frage ich immer die Gäste, die schon mal bei uns waren. Was war deine letzte Munchies?
Das war eine ganze Menge, aber ich zähle das Geilste auf. Und zwar frische Erdbeeren in einem Schokoladenmantel.
Hast du selber gemacht?
Ja, die habe ich dann schon zum Frühstück gehabt und unter anderem.
Okay.
Das war ziemlich geil.
Sehr gesund, hätte ich überhaupt nicht erwartet.
Ja, wie gesagt, hin und wieder muss man sich dann auch mal gönnen.
Ja. Letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um den Hai aktuell zu beschreiben?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dieses Party-Emoji, was diese Tröte so rausfeuert, weißt du, was ich meine? Diese
Okay.
Party-Tröte und den Hut auch. Weil ich muss sagen, ich bin schon ziemlich gut drauf und wir könnten gerne locker noch eine Stunde weitermachen. Das wäre gar kein Problem.
Das müssen wir eigentlich echt machen, ne? Also jetzt reden wir bestimmt noch weiter.
Ja.
Aber wie findest du oder was findest du die gute Länge für einen Podcast in dem deutschen Markt?
Ah, okay, sehr gut. Jetzt behandeln wir im Prinzip deinen und meinen Podcast nochmal auf so einer Meta-Ebene. Gefällt mir richtig gut die Frage. Vor allem, weil die mich auch umtreibt. Und ich habe mich relativ schnell tatsächlich darauf geeinigt, dass ich versuche, so seit Folge 5 oder 6, da habe ich das, also das, habe ich mir das Maß im Prinzip selbst gegeben, sind so 60 bis 90 Minuten.
Okay.
Und wenn es mal, und das sind Kriterien, die dann auch vielleicht, also das ist keine harte Grenze. Also ich habe bis jetzt noch nie gesagt, ey, hier Gast XY, schon 92 Minuten, so lass mal zum Ende kommen. Das würde ich auch gar nicht wollen. Und das ist ja auch das Geile am Podcasten, wenn du gerade so wie wir komplett unabhängig bist. Du hast keinen Sender, du hast kein festes Format, du hast keinen super festen Rahmen. Du kannst ja im Prinzip machen, worauf du Bock hast. So, das ist ja auch das Geile. So, dann finde ich, sollte man es auch ausnutzen. Und ich persönlich muss aber sagen, wenn ich andere Podcasts höre, dann ist so die Grenze, die ich persönlich als zu lang empfinde, ist sowas über 90 Minuten hinausgeht. So eine Stunde, das geht meistens ganz gut, vielleicht eine Stunde 9, eine Stunde 30, ja, wenn die Themen interessant sind, auch noch. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Ausnahmen, wo die Themen super spannend sind, wo die Gäste super spannend sind und. Und da hört man sich auch mal 2, 3 Stunden an. So, Joe Rogan-Style, ne?
Auf jeden
Weißt du, was ich
Fall,
meine? Ich
ja.
glaube, Elon Musk zuletzt, der da war, der hatte auch, glaube ich, knapp 2 Stunden. Tom Green, der neulich da war, hatte, glaube ich, 2,5 irgendwie oder 2 Stunden 40, sowas. Das gucke ich mir dann meistens auch eher etappenweise an, aber das ist ja auch dem Zuhörer letzten Endes selbst überlassen. Deswegen, die 90 Minuten überschreite ich eigentlich nur dann, wenn folgende Kriterien erfüllt sind. Und zwar erstens, muss entweder ich noch Themen haben, die ich unbedingt noch ansprechen will. Also, ne, manchmal hat man Themen, die skippt man dann einfach, weil es hat sich nicht angeboten. Manchmal hat man aber vielleicht ein Thema, da will man unbedingt drüber reden. So, und jetzt sind die 90 Minuten rum, man hat dieses Thema aber noch nicht angesprochen. Da würde man dann aber vielleicht so langsam in diese Richtung gehen wollen. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde,
Ja. Ja.
was Länge angeht, das hängt wirklich vom Gast ab, ne? Also bei mir ist es einfach so, ich habe ein Mindestlänge, so 35 Minuten auf jeden Fall, da muss ich so
Ja.
lang aufnehmen. Und danach ist eigentlich immer improvisieren. Also da muss man auch, also ich lese, deswegen mag ich auch lieber, wenn man live einen Podcast macht, weil man auch ein bisschen lesen kann, so, okay, der mag dieses Thema nicht oder an der will noch ein bisschen reden.
Ja, absolut,
Oder
absolut.
der hat keine Zeit mehr oder wie auch immer und deswegen, das mache ich auch davon abhängig. Aber manchmal ist es einfach so interessant, der hat einfach gerade Bock zu reden oder der ist gut high und der hat Bock zu reden, dann lasse ich den reden,
Ja,
ne? Aber meistens
ja.
ist es nie so richtig lang bei uns. Also,
Okay. Aber
ja.
das ist genau das, was ich noch sagen wollte. Also entweder hat man vielleicht selbst noch was auf dem Zettel oder der Gast hat vielleicht irgendwas, was er unbedingt noch loswerden will. Also das könnten Kriterien sein. Kriterium könnte natürlich auch sein, wie du das genau gerade gesagt hast. Man ist in einem Gesprächsfluss, man ist irgendwie in einem geilen Thema, ist irgendwie, hat so einen schönen Deep Dive gemacht, in welche Richtung auch immer. Man ist so schön auf einem lockeren, positiven Vibe, hat einfach ein super Gespräch. Und dann halt auch irgendwie zu sagen, hey, so 90 Minuten oder 60 Minuten sind jetzt rum, lass mal zum Ende kommen, ist natürlich auch Quatsch. Deswegen gesagt, ich finde es geil, dass so Leute wie wir, die vollkommen frei sind, da irgendwie komplett machen können, was sie wollen. Und was ich jetzt auch gerade ganz schön finde, ist auch für mich erst das zweite Mal, einen Podcast trotzdem noch mit der Videospur aufzunehmen. Ne? Also die ist jetzt natürlich für denjenigen, der das am Ende sieht, hört, ne? Nicht im Bild, also sehen kann man es ja nicht.
Ja.
Aber man kann den Gesprächspartner auch viel, viel besser einschätzen. Ne? Wie du gesagt hast, Wenn man so ein One-on-One-Interview-Situation hat, dann sieht man vielleicht auch jemandem an, wenn der nach einer halben Stunde keinen Bock mehr hat oder vielleicht müde ist oder eigentlich jetzt ganz lieber was anderes machen würde, als wenn man nur rein Audio übers Internet aufnimmt. Und da gebraucht es natürlich auch einer gewissen Menschenkenntnis, vielleicht sowas rauszuhören, aber das ist schwierig.
Ja. Wie findest du eigentlich die aktuelle Angebote an Weed Podcasts, deutschsprachig?
Reichlich, es gibt reichlich. Ich will auf gar keinen Fall, auch hier, Name-Dropping mache ich sehr, sehr selten, sehr, sehr ungern, mache ich hier auch nicht. Deinen kann man natürlich lobend hervorheben, ist auch keine Frage, bin gerade zu Gast, Grüße gehen raus, keine Frage.
Dankeschön.
Aber, gerne. Aber so alles andere, also gefühlt auch durch die neuen Techniken und neuen Medien, wollte ich gerade sagen, aber das ist Quatsch, aber durch neue Portale, die es mittlerweile gibt, die auch die Aufnahme und das Hosting letzten Endes sehr, sehr einfach gestalten, sprießen auch Cannabis-Podcasts, habe ich zumindest das Gefühl, so ein bisschen aus dem Boden, aber bei mir ist noch keiner hängen geblieben, von dem ich sagen würde, oh, den finde ich jetzt richtig geil. Ich weiß auch, dass ich noch zwei, drei in meiner Liste habe, wo ich nur den Namen interessant fand und da auf jeden Fall noch reinhören will.
Okay.
Aber sowas richtig, richtig einen qualitativ hochwertigen deutschen Cannabis-Podcast. Puh, also ich muss zumindest sagen, ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Das soll nicht heißen, dass es einen gibt. Ich bin jetzt auch tatsächlich paradoxerweise mehr Podcast-Produzent als Cannabis, als Podcast-Hörer, mehr Podcast-Produzent als Podcast-Hörer, so.
Also du meintest, es gibt keinen guten Cannabis-Podcast, oder wie?
Nein, es gibt nein. Ich schärfe meine Aussage nochmal. Ich sage, dass ich noch keinen gefunden habe. Außer deinem.
Ach so, ja, du sagst das nur, weil du gerade bei mir zu Gast bist.
Ja, natürlich.
Nee,
so aber wie, so wie Thomas Gottschalk, wenn er früher ins Publikum gekommen ist und gesagt hat, ihr seid das beste Publikum, was ich je hatte. Ne, also so auf die Art.
Ja, aber ich glaube dir einfach, weil wenn du unser Podcast nicht gut findest, würdest du ja auch nicht jetzt zu uns kommen.
Nein, natürlich. Und ich sag mal so, ich war auch bisher in noch keinem anderen zu Gast und mich hat doch bisher noch kein anderer angefragt. Und allein das zeigt ja vielleicht auch schon, wie dünn die deutsche Cannabis-Podcast-Decke ist.
Ja,
behaupte ich.
Also, ja, also es gibt schon ein paar Podcasts zum Beispiel von anderen Brands, von anderen Shops, die zumindest von der Audioqualität recht hoch sind. Und aber ich glaube, das Problem ist, dass die trotzdem versuchen, den Cannabiskonsum, deren eigenen Cannabiskonsum zu vertuschen oder zumindest nicht hervorzuheben. Und das finde ich halt schade, weil man eben diese offene Umgang mit dem Cannabiskonsum, weil sonst...
Das ist überhaupt nicht authentisch.
Ja, es ist leider nicht so authentisch, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt einen Cannabis-Shop, die machen Podcasts mit den Anbietern, ja. Wird überhaupt nicht gefragt, wie es ist oder wie sie Cannabis konsumieren und so weiter, weil die vielleicht nicht zugeben wollen oder vielleicht auch ein bisschen gefährlich wegen der Arbeit. Aber das finde ich halt schade.
Okay, verstehe.
Das finde ich halt schade. Ich meine, wieso dürfen Anbieter jetzt Accessoires oder wie auch immer, ja, oder CBD-Anbieter, wieso können die nicht offen damit umgehen, dass die Cannabis konsumieren, auch zum Spaß? Das finde ich halt schade.
Ich glaube tatsächlich, da gibt es ja regelmäßig Umfragen zu, so nach dem Motto, ist Ihrer Meinung nach Cannabis in der Gesellschaft angekommen oder ist Cannabis gesellschaftsfähig? Mal sind die Umfragewerte 50% ja, 50% nein. Dann gibt es mal Tendenzen in die eine, mal in die andere Richtung, aber es ist jetzt nicht so, glaube ich zumindest, dass die überwiegende Mehrheit, zumindest in Deutschland, das für gesellschaftsfähig hält. Und ich glaube, dass das viele Leute zurückhält und ich muss auch ganz offen sagen, dass ich weiß nicht, wie offen ich mit meinem Konsum umgehen würde, wenn ich das nicht mit meiner medizinischen Diagnose legitimieren könnte.
Klar,
klingt also komisch, aber ne?
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Und es ist auch verständlich, weil das ist auch eine gewisse Gefahr besteht, ne, dass man verhaftet wird oder so, wenn man damit
Entweder
offen umgeht.
verhaftet, oder gerade wenn du in solchen Gegenden wie Bayern bist, wo der Alkohol im Gegensatz zum Cannabis sehr tief in der Kultur verankert ist.
Ja.
Und wenn du irgendwie mit einem halben Gramm erwischt wirst, dann schon als Drogenopfer giltst, so nach dem Motto.
Aber das ist, ja, weiter, sorry.
Dann, ne, kein Problem. Dann ist es unter solchen Rahmenbedingungen natürlich auch noch mal schwieriger, in Anführungsstrichen, sich da irgendwie zu outen und offen zu sagen, hey, ich trinke übrigens kein Bier, ich rauche Cannabis, so nach dem Motto. Während hingegen das in Gegenden wie Berlin, wo gefährliches Halbwissen auch wieder, ich glaube, 10 oder 15 Gramm als persönliche hier Dingensgrenze gelten. Weißt du, was ich meine? Als persönliche Obergrenze. Eigenbedarf, genau. Da wird, glaube ich, in der ganzen Stadt auch, ne, um jetzt das einfach mal regional einzuordnen, auch ganz anders wiederum damit umgegangen. Also ich glaube, auch solche Bedingungen sind dann da entscheidend.
Ja, klar, aber deswegen muss man das ja ändern. So wie du eben erzählt hast, dass die Gesellschaft, also die Hälfte von unserer Gesellschaft das noch nicht akzeptiert. Deswegen müssen wir das ändern. Das will ich ja eben mit dem Podcast erreichen, dass wir die Gesellschaft zeigen, hey, pass mal auf, wir sind normale Leute und unser Gespräch sind viel wahrscheinlicher, interessanter als eure Gespräche jetzt beim Wein und Germany's Next Topmodel schauen, weißt
Wow, ja. Das ist
du?
ein schöner Kontrast. Davon heben wir uns, glaube ich, sehr, sehr stark ab, auf jeden Fall. Und ist, glaube ich, eine gute Kombination gerade so zwischen uns beiden. Also ich meine, wir repräsentieren ja im allerweitesten Sinne die gleichen Ziele. Und dann halt aber auch das zu hören als Zuhörer mit dem relativ genauen Wissen, die sind beide total stoned, der eine vielleicht noch mehr als der andere, aber die können noch ein vollkommen normal und interessantes Gespräch irgendwie führen und entsprechen auch da überhaupt nicht dem Klischee. Ja, an der einen oder anderen Stelle hört man vielleicht raus, dass man ne, ein bisschen lockerer und lustiger drauf ist,
Ja.
aber keiner von uns beiden hängt jetzt irgendwie auf dem Boden ab und kann keinen geraden Satz mehr formulieren oder ist irgendwie eingeschlafen, so, weißt du?
Ey,
Das
wir
finde ich
reden jetzt
schön.
90 Minuten lang, ne? Also, da muss man auch dazu sagen, wir sind total high und reden 90 Minuten lang, teilweise eloquent, teilweise nicht.
Genau, das meine ich halt, ne? Das ist,
aber insgesamt echt ganz in Ordnung so. Also von daher, ja, weiß ich nicht. Also irgendwann, wenn du die ganze Zeit nur hier Wein reinschaufelst, bist du dann irgendwann auch zu betrunken halt, ne?
Ja, irgendwann, also gerade beim Alkohol wirst du, glaube ich, relativ schnell nicht mehr in der Lage sein, dich fehlerfrei zu artikulieren. Aber auch das wird irgendwann, wenn ich jetzt hier die eine Füllung nach der anderen noch mir hier rein medizinieren würde, dann könnte ich irgendwann auch keinen geraden Satz mehr zustande bringen. Das ist natürlich auch kein Geheimnis.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Podcast.
Okay, ja.
Meinst du, die Nachfrage nach Weed-Podcasts wird immer größer?
Das ist jetzt natürlich ein Wunschgedanke, wenn ich sagen würde, ja. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das der Fall ist, weil auch wenn die Legalisierung vielleicht noch in ein paar Jahre Entfernung rückt, also ist meine realistische Einschätzung nicht, dass ich mir das wünsche, dann ist es doch umso schöner zu sehen, dass gerade auch der CBD-Hype, und das meine ich jetzt weder negativ noch positiv erstmal, auch dazu beigetragen hat, vor allem mit den neuen Läden, die aufgekommen sind, jetzt von den furchtbaren Polizeirazzien und anderen Sachen, die da stattgefunden haben, mal ganz abgesehen, haben die doch auch ein großes Stück damit oder dazu beigetragen, dass sich wieder mehr über Cannabis unterhalten wird. Den allermeisten Leuten, die sich mit Cannabis nicht auseinandersetzen, die wissen ja überhaupt, also weder was THC vielleicht ist, noch was CBD ist. Dass man das in so einem Zuge dann lernt und in so einem Zuge, das dann auch eine breitere Durchdringung in der Gesellschaft findet, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung. Und ich glaube auch, dass die weiterhin oder hoffe, dass die weiterhin anhält. Es gibt mittlerweile immer mehr und mehr Firmen, die sich auch in Deutschland ansiedeln und entweder Cannabis anbauen oder irgendwas anderes damit machen. Und von daher, ja, ich denke schon. Wie siehst du das?
Da müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und dann fragen, meinst du, dass der Podcast als Medium in Deutschland in die breite Masse ankommen wird?
Der wird auf jeden Fall in der breiten Masse ankommen. ich habe offensichtlich wegen der breiten Masse gekichert, weil ich auch ganz gut breit bin. Auf jeden Fall, wenn man Witze erklärt, dann sind sie nicht mehr lustig. Das muss ich mir unbedingt, sollte man sich abgewöhnen. So, um deine Frage auf jeden Fall zu beantworten. Ja, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern generell, weil da hat mich tatsächlich auf diesen Gedanken jemand anders gebracht. Und zwar die Tatsache, dass unsere Autos zum einen immer noch elektrischer werden, und damit meine ich jetzt nicht nur den Antrieb, sondern auch ja, also die ganze Technik, die da so drin steckt. Und gerade durch den Vormarsch von Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker und noch ein paar anderen, ich glaube, ich habe genug genannt, um irgendwie da mit Schleichwerbung nicht konform gehen zu müssen, dass es auch diese ganzen Anbieter zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Autoradios genauso selbstverständlich geben wird, wie dass du heute diesen Sender oder diesen Sender einschaltest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, ne, so, wenn du heute irgendwie bewusst Radio hörst, das machen, glaube ich, nur noch die wenigsten, also ich mache es selten bis gar nicht, dann wählst du ja die Sender aus. So. Und wenn du aber, und das ist ja heute auch schon möglich, aber das wird, du kannst ja dein Handy teilweise oder den Inhalt deines Handys bei bestimmten Systemen auf das Display übertragen, dann hast du ja auch Spotify, Google Podcast oder was auch immer. Und so, als würdest du dir einen Radiosender auswählen, wählst du in dem Moment einen Podcast aus, weil es einfach, ne, du hörst dir an, worauf du Bock hast. Es ist quasi Programm, sehr personalisiert auf dich zugeschnitten. Ne? Also wenn du bestimmte Themen-Podcasts irgendwie, weiß ich nicht, dir zum Handwerken anhören willst, dann wirst du da einen finden. Wenn du einen Cannabis-Podcast suchen willst, wirst du einen finden. Wenn du einen Podcast über Pornosucht finden willst, ne, wirst du einen finden. So. Und das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr verstärken, weil diese ganzen Apps vom Telefon direkt in das Auto im Prinzip wandern. Und ich glaube, allerspätestens da wird es in einer noch viel breiteren Masse ankommen.
Okay. Ich glaube auch, dass Podcast auf jeden Fall grundsätzlich größer wird.
Ja, warum?
Weil ich habe einmal gefragt, einen Zuhörer von uns habe ich gefragt, warum hörst du uns halt, ne? Warum hörst du uns
Ja.
zu?
Ja.
Und die meinte, weil es einem das Gefühl gibt, dass man nicht alleine ist. Und ich glaube, sobald Deutschen das merken, dann werden die, also die können ja das bei Haushalt erledigen, anhören oder, und viele leben ja auch alleine. Und deswegen denke ich, die müssen einfach das noch entdecken. Also das heißt, Spotify jetzt braucht einfach ein bisschen mehr Reichweite, ja. Und die Angebote, es fehlt ja nicht an Angeboten, also was Podcast angeht halt, ne?
Nein, überhaupt nicht. Auch Cannabis-Podcasts, wie gesagt, also da
Ja.
gibt es nicht wenige. Die einen beschäftigen sich mehr mit dem eigentlichen Thema Cannabis, die anderen halt weniger. Aber ja.
Genau, ich find's gut, dass in dem Cannabis-Podcast-Markt vielfältige Angebote gibt und so wie du eben gesagt hast, unterschiedliche Themen und unterschiedliche Personalitäten und so weiter, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde, man muss einfach Geduld bleiben und einfach weitermachen, ne? Das Problem ist, viele machen vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30 Folgen und dann denkt, weiß ich nicht, jetzt explodiert noch nicht halt, ne? Aber da brauchst du schon, weiß ich nicht, 100, 200 Folgen halt, ne? Außer du bist halt ein außergewöhnlicher Talent. Aber ich meine.
Ja, oder du hast dir mit irgendwas anderem schon einen Namen gemacht und Follower sind für dich halt kein
Ja,
Problem, und
genau, das
das ist ja
Problem.
auch, ne, die Reichweite dann
Genau, das
letztendlich.
Problem ist aber auch bei, insbesondere für Cannabis-Podcasts, dass wir ja nicht ganz normal werben dürfen, ne? Also wenn man ein bisschen Werbung im Facebook da schalten kann, dann bekommst du halt die Reichweite. Aber im Moment ist halt ein bisschen schwierig, diese Reichweite zu bekommen. Und Viele von uns sind auch einfach nur von Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ja. Deswegen.
Gerade, ja. Gerade in diesem Themenkomplex, also es gibt, ist es auch keine Frage, dass es Hashtags gibt, die vom Algorithmus weiter oben gezeigt werden als andere.
Ja, so. Genau.
Und alles, was so Richtung Cannabis geht und so, ich meine, ja, Jugendschutz und so, da kann man jetzt auch lange und breit drüber diskutieren. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es solche Formate, und dazu zähle ich deins, meins und noch viele, viele andere, die ich mittlerweile kennengelernt habe, die haben es einfach echt verdammt schwer, da einen Einstieg zu finden oder da ein breiteres, und damit meine ich jetzt nicht nur Kiffer, ein breiteres Publikum entsprechend zu erreichen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ich das irgendwie, ich würde das für mich auch niemals einfordern. Ich habe 2018 angefangen und habe mittlerweile gerade mal 14 Folgen zusammen. Ne? Ja. Was auch daran liegt, dass ich eben am Anfang auch diesen langen Atem rückblickend hatte. Ja, aber ich habe auch am Anfang rumgepimmelt, wusste nicht so richtig, wo geht's jetzt eigentlich hin, was habe ich überhaupt vor. Und mich hat heute, ein guter Kumpel hat mich heute in einem Telefonat darauf hingewiesen, dass ich offensichtlich für die letzten 7 Folgen weniger Zeit gebraucht habe als für die ersten 7. Ich glaube, okay. Das stimmt sogar. Und jetzt auch so ein bisschen in den letzten Folgen auch gemerkt habe, okay, krass, du willst es irgendwie nach vorne bringen. Und wenn die nächste Folge, die du rausbringst, irgendwie vielleicht nur 10 Zuhörer mehr hat und die übernächste vielleicht wieder 30 weniger, fuck it. Den langen Atem musst du halt letzten Endes einfach haben, wenn du wenn du sowas an den Start bringen willst, von dem du überzeugt bist. Und ich glaube, wir sind beide jeweils von unserem Podcast und wir tun uns, glaube ich, auch ein Stück weit damit hervor, dass wir, du natürlich noch ein bisschen mehr als ich, Cannabis nicht nur konsumieren, sondern sowohl der Gastgeber als auch die Gäste jeweils Stones. Also da sind mir tatsächlich sehr, sehr wenige andere Podcasts bekannt. Die mir bekannt sind, könnte ich tatsächlich an einer Stelle, glaube ich, abzählen. Aber so diese Art von Konzept, also bei dir sind die Gäste eigentlich ja immer breit oder stoned oder wie auch immer. Und bei mir entweder nur partiell oder wenn sich das Thema irgendwie anbietet.
Ja.
Genau, und das unterscheidet uns natürlich auch noch ein bisschen. Aber sowas jetzt in der Form irgendwie, ich meine, vielleicht ist es aber auch gut für uns, vielleicht sollten wir unser geheimes Konzept, was ja so wahnsinnig gut auch zu funktionieren scheint, nicht so rausposaunen, dass sich das nicht irgendwie andere Leute noch kopieren. Aber wenn man guckt, wann ich meine erste Folge veröffentlicht habe, wenn man guckt, wann du deine oder wann ich eure erste Folge veröffentlicht habe, dann kann man, glaube ich, keinem so schnell irgendwie von uns beiden vorwerfen, dass wir nicht die Ersten gewesen sind.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du eben gesagt hast, kopieren und so weiter, ne? Du kannst Konzepte kopieren, aber ich habe letztens einen guten Spruch gehört, und zwar so Radio, also insbesondere Radio, aber auch Fernseher oder wie auch immer.
Ja.
Das, die wichtigste, was zählt, ist die Persönlichkeit, also die Person, ja. Und ja. Du kannst das Konzept zwar kopieren, aber der Host ist ja nicht du oder nicht ich. Also von daher wird das komplett anders auch gehen. Also von daher, da mache ich mir jetzt keinen Gedanken, wenn jemand unser Konzept kopiert oder so. Also gerne halt, ne? Also ich meine, das Konzept ist ja auch, ich habe ja auch nur von Joe Rogan kopiert. Und dann dachte ich mir, okay, aber das Konzept muss ich ein bisschen modifizieren. Und zwar, ich kiff dabei immer. Und ich meine, und das Wichtigste ist, dass ich eben oder dass wir beide eine gewisse Standard haben und ja. Wir wollen einfach keinen Mist raushauen, ne?
Ja, und deswegen auch lieber Qualität statt Quantität. Ich habe jetzt zwar in den letzten Wochen vergleichsweise mehr rausgebracht. Mhm. Das sind aber dann für mich die positiven Aspekte der Kurzarbeit, in der ich mich tatsächlich befinde. Ich habe nämlich muss man dann auch nicht so freudig rausposaunen, weil ich weiß, dass es vielen nicht so geht. Ich habe aber momentan zum Glück halt das, die in Anführungsstrichen schöne Situation, dass ich halt weniger arbeiten muss und die Zeit, die mir übrig bleibt, also ne, klar, trotz Lohnkürzung und allem anderen, was damit einhergeht, alles nicht so fein. Aber die Zeit, die ich halt mehr habe, die versuche ich in Podcasts zu stecken, nicht nur in meinen eigenen, ne? Also bin gerne auch irgendwo zu Gast, mit dir spreche ich sowieso immer sehr, sehr gerne. Und habe auch da gemerkt, wenn sie es irgendwie anbieten würde, dass mit so einer Taktrate, wie ich sie momentan habe, ich versuche tatsächlich, also ich versuche es zumindest, alle 2-3 Wochen jetzt mal eine neue Folge rauszubringen. Ob es klappt, weiß ich nicht, aber es ist zumindest so das, was ich mir vorgenommen habe. So dass die größte Schwierigkeit ist, eigentlich immer Gäste zu finden. Dann macht zumindest das für mich momentan viel, viel mehr Spaß als die eigentliche Arbeit. aber die bringt mir halt, die bringt mich ins Lohn und Brot, wie es so schön heißt. Ne? Also ich habe einen Main-Hustle, der mir meinen Side-Hustle finanziert. Ich glaube, so kann man es am ehesten formulieren.
Auf jeden Fall.
Und ich wünschte bei dir mir,
ja?
Bei dir ist es ja nicht viel anders, nur mit dem Unterschied, dass du deinen Job offensichtlich geil findest.
Ja, das ist tatsächlich ähnlich. Also ich habe damals angefangen, in so ein Startup zu investieren in Indonesien. Es ging halt um Fußball. Und dann haben wir halt Verkauf und ich habe da ein bisschen Geld verdient. Und von dem Geld habe ich eine kleine Wohnung gekauft, die ich jetzt vermiete zum Beispiel. Und dann investiere ich ein paar kleinere Projekte zum Beispiel. Also nicht nur von mir, sondern auch von anderen Leuten. Ne? Und jetzt zum Beispiel diese Where's My Weed und dann auch das neue Projekt, was hoffentlich bald Geld bringen sollte, ist cbdfox.de, also der CBD-Preisvergleich. Und von Where's My Weed bekomme ich halt ein bisschen Geld, weil wir auch die Website haben, da haben wir halt Werbung drauf. Da verdienen wir ein bisschen Geld. Aber jetzt auch noch nicht, ganz klar, also reicht noch nicht zum Leben. Ne? Also wir haben auch erst jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 3600 Zuhörer oder so. Also es ist zwar jetzt ein guter...
In Summe oder pro Folge?
Nee, pro Folge haben wir dann meistens so 200 bis 300 oder so. Was ich meine.
Okay. Da kann ich auch ganz offen drüber sprechen, da bin ich noch drunter, aber ich gehe in deine Richtung, hoffe ich.
Okay. Ja, das ist, das kommt dann von alleine. Und von daher denke ich, ja. Aber ich möchte auch nicht zwingen, dass die Reichweite immer mehr wird halt, ne? Es muss einfach organisch passieren, weil.
Ja, organischer Wachstum, sehr schön. Mhm.
Ich denke, wenn ich nur so Fame erreichen will, vielleicht muss ich einfach ein ganz anderes Format auch machen. Halt, ne? Aber ich möchte es so machen, wie ich das so richtig finde. Und wenn der Markt das mag, dann freut mich. Wenn nicht, dann eben nicht. Halt, ne? Und aber deswegen mache ich zum Beispiel jetzt die ersten 5 Folgen von Cannablatt. Und die haben mich gefragt, ob ich den Podcast machen will, so für 5 Folgen. Und das mache ich jetzt. Die erste Folge ist raus und die zweite Folge kommt nächste Woche. Und sowas mag ich auch halt gern. Deswegen denke ich, den Podcast mache ich einfach gern, weil ich Leute kennenlernen will und deren Meinungen mich interessieren. Und wohin das führt, das weiß man niemand. Ich meine, Jerome ist erst auch nach, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren oder so mit dem Podcast richtig erfolgreich. Also
ja, und der hat auch, glaube ich, allergrößtenteils am Anfang irgendwie mit seinen Comedy-Buddies und so aufgenommen, ne? Oder generell mit seinen Buddies.
Ja.
Und hat das nach und nach erst auf Gäste dann, glaube ich, auch erweitert, ja.
Aber wie viel Zuhörer hast du denn pro Folge normalerweise? Also wir können das rauscutten.
Das ist, wenn du magst. Nein, Mann, also so real kann man, glaube ich, dann schon irgendwie sein. Damit kehre ich irgendwie nicht unter den Teppich. Es ist so, dass es schwierig ist zu rechnen. Ich habe auf Mixcloud angefangen, bevor ich zu Spotify und den anderen, ne? So, und da müsste ich jetzt nachgucken, wie viel Hörer ich da hatte. Ich weiß aber, dass es also auf alle Folgen gesamt gerechnet waren es, keine Ahnung, irgendwas um die 1000, also es waren schon über 1000, 1200, 1300, sowas. Dann zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, 13 Folgen oder sowas.
Okay.
Das heißt so, ja, so ungefähr 100 Hörer pro Folge, wobei das auch sehr, sehr schwankend war. Also einige Folgen hatten sehr, sehr wenige, andere dafür sehr, sehr viel. Ist, denke ich, dann auch den Themen und Gästen geschuldet, auch keine Frage, ist auch das kein Geheimnis. Und seitdem ich jetzt die anderen Plattformen noch habe, ist es ein bisschen mehr geworden, tatsächlich, aber noch so im Rahmen zwischen im mittleren zweistelligen Bereich ist nochmal was dazugekommen, lass mich mal so sagen, was, ja?
Okay. Also benutzt du PodTrack eigentlich zum Tracken?
Nee, tatsächlich nicht. Ich benutze Anchor FM, auch, ne, ja, was ja auch entsprechend da, wo es gehostet wird und so weiter. Und die verteilen ja dann wiederum. Und da habe ich eigentlich ganz gute, wie sagt man so schön, Insights.
Ja, okay.
Aber ich bin auch tatsächlich jetzt nicht so statistikgeil, dass ich mir irgendwie angucke, oh, welche Folge hat denn am meisten gezogen? Und da ist unter anderem die mit der Karnivoren dabei, was vielleicht auch an dem ekelhaften Clickbait-Titel liegt, was ich mir auch ein bisschen offen eingestehen muss. Sinngemäß rohe Rinderleber zum Frühstück aus dem Leben einer Karnivoren. Finde ich es aber auch, also ich finde den Titel geil. Ich muss auch sagen, ich finde den geil, weil der fasst die Folge super zusammen. Aber es ist auch so ein bisschen Clickbait-mäßig, so irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall, der hat natürlich ziemlich viele Zuhörer. Da weiß ich aber beispielsweise auch, dass der innerhalb der Szene, weil ich da auch in ein, zwei Gruppen mal zeitweise drinne war, aus Interesse relativ gut geteilt worden ist. So, und da auf solche Sachen hast du natürlich keinen Einfluss.
Ja. Aber man muss auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe mir schon eine Grenze, ne? Also wo ich sage, okay, wenn ich so lang mache und es gibt keine Verbesserung, dann mache ich nicht mehr.
Aber hast du dir eine gegeben?
Ja, habe ich eine gegeben, aber...
Okay, du musst die Zahl nicht nennen.
Ja, aber da lasse ich schon Zeit, weißt du, ich meine? Also,
ja.
Man sagt ja, okay, wenn du irgendwas startest, dann brauchst du 2 Jahre, ja, damit man richtig erfolgreich ist. Klar, 2 Jahre, das ist aber, wenn du 8 Stunden am Tag dran arbeitest. Ne?
Da sind wenn wir beim Thema Side-Hustle.
Wenn du jetzt, wie wir, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Stunden am Tag machst, dann musst du vielleicht die Zahl eben halt erhöhen. Und deswegen, ich gebe mir auf jeden Fall mehr als 2 Jahre für den Podcast.
Das finde ich gut.
Weil es mir auch einfach Spaß macht, solange ich immer neue Leute kennenlernen kann, dann mache ich das einfach weiter.
Ja, das ist auch für mich tatsächlich der schönste Aspekt, wenn man mich irgendwie fragen würde, ja, was ist denn das Tollste irgendwie daran, dann würde ich idealerweise sagen, so wie jetzt, naja, ich bin halt stoned und für ein geiles Gespräch. So,
also ja, klar.
Viel, was brauchst du denn noch mehr, um irgendwie, ne, du hast soziale Interaktion, du hast einen Austausch, all das, du erweiterst deinen eigenen Horizont, erweiterst vielleicht auch den Horizont von deinem Gegenüber und das sind ja so viele Sachen, die damit reinspielen und das Ganze dann auch noch stoned. Also für mich gibt's nicht viele geilere Sachen.
Deswegen machen wir den Podcast. Du, also mein Joint ist leider zu Ende.
Du, das macht gar nichts. Also, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort auf jeden Fall.
Ja, der Joint ist zu Ende, das Gespräch wird auch beendet gleich. Vielen Dank auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live.
Ja, ganz bestimmt.
Irgendwann bis zum nächsten Mal, ne?
In naher Zukunft. Bis dahin. Ciao.